Ich bin Jürgen und ihr hört 7 gute Gründe, den Podcast für Rohkreuzlerinnen und Rohkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen.
Seit 1992 veranstaltet das italienische Rote Kreuz jährlich mit der Fiat Colata einen Fackellauf, der von Solferino nach Castiglione verläuft. Dieser Fackellauf soll an die Schlacht von Solferino im Jahr 1859 erinnern, die zur Gründung des Roten Kreuzes führte. Mitglieder der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung aus der ganzen Welt kommen Ende Juni dafür nach Italien in die Nähe des Gardasees. Daniela Frey vom Bayerischen Jugendrotkreuz hat 2024 eine Reise für knapp 60 Personen dorthin organisiert. Camille Hasan war einer der Teilnehmer. Beide berichten über ihre Teilnahme an der Fiat Colata. Sie teilen ihre persönlichen Erfahrungen und Eindrücke von diesem besonderen Ereignis. Daniela und Camille sprechen über ihre Motivation zur Teilnahme, die Vorbereitung auf den Lauf und die Herausforderungen, denen sie begegneten. Sie reflektieren über bewegende Momente während der Fiat Colata und betonen die Bedeutung des internationalen Austauschs mit anderen Rotkreuzmitgliedern. Zudem geben sie Einblicke in die Organisation der Veranstaltung und teilen Tipps für Interessierte, die selbst an zukünftigen Fackelläufen teilnehmen möchten.
Vorab zum Rotkreuzereignis des Monats aus der Enzyklopädie roterkreis.de. Am 23. März 2021 versteigerte das Auktionshaus Christie's in London das Gemälde Game Changer des britischen Künstlers Banksy für 16,8 Millionen Pfund zugunsten des Southampton General Hospital. Das Bild zeigt ein Kind, das eine weibliche Pflegekraft in traditioneller Bekleidung mit einem roten Kreuz auf der Schürze als Puppe in der Hand hält. Das britische Rote Kreuz hatte die Nutzung des Zeichens genehmigt.
Willkommen zu einer neuen Folge 7 gute Gründe und wir haben heute auch wieder ein schönes Setting. Wir sind zu Gast in der Landesgeschäftsstelle und zwar bei der Dani, die da fürs Jugendrotkreuz arbeitet, und wir sind mit der Dani und dem Camille zusammen und sprechen heute über ihre Erfahrung beim Fackellauf in Solferino. Und wir fangen an, wie wir immer anfangen.
Genau, und da übernehme ich und gebe das Wort dann gleich an die Dani. Wer bist du denn und was machst du im Roten Kreuz?
Ja, ich bin Daniela. Ich bin Bildungsreferentin im Bayerischen Jugendrotkreuz seit 2017 inzwischen und kümmere mich hier um allerhand Themen, unter anderem die Öffentlichkeitsarbeit, zum Beispiel unser Mitgliedermagazin BAF, das ihr sicherlich alle kennt. Und unter anderem auch das Thema internationale Begegnungen, internationale Zusammenarbeit. Und deswegen sprecht ihr heute auch mit mir zur Fiat Colata.
Sehr schön, sehr schön. Und du bist für die Gemeinschaft Jugendrotkreuz zuständig auf Landesebene, oder? Das muss man
genau,
vielleicht noch dazu sagen.
Genau, ich bin hier in der Landesgeschäftsstelle auf Landesebene für das Bayerische Jugendrotkreuz tätig.
Okay, so viel Zeit muss sein. Wie bist du denn zum Roten Kreuz gekommen?
Oh, ich bin schon ganz lange beim Roten Kreuz. Ich bin damals, als ich 10 Jahre alt war, ungefähr in der Grundschule, gecastet worden für das Jugendrotkreuz in Großaitingen. Ich weiß nicht, ob man das kennt. Das ist im wunderschönen Bezirksverband Schwaben. Und war dann letztendlich jahrelang beim Jugendrotkreuz, habe dort Gruppenleitung gemacht und alles drum und dran. Hat mich dann irgendwann in die Bereitschaft verschlagen und habe dann da so die klassische Bereitschaftskarriere, Rettungsdienstkarriere gemacht. War dann sehr, sehr lange während meiner Studienzeit in Hamburg für einen Kreisverband in Hamburg tätig und genau, bin dann letztendlich irgendwie hauptberuflich hier gelandet.
Mhm. Du hast gesagt gecastet, das wäre nämlich die andere Frage gewesen, wie du dazu gekommen bist. Was kann man sich unter dem Casting vorstellen?
Genau, damals kamen die JK-Gruppenleitungen bzw. Bereitschaftsmitglieder des Roten Kreuzes in Großaitingen zu uns in die Grundschule und haben das quasi präsentiert als Angebot für junge Jugendliche, Kinder und Jugendliche. Mhm. Und dann hat eine Freundin von mir gesagt, hey, lass uns da mal hingehen, lass uns doch mal eine Gruppenstunde besuchen und ja, und dann bin ich dabei geblieben.
Schön. Okay, auch ein spannender Weg, weil ich kenne meistens dann eben so Wege wie, keine Ahnung, gerade so im Grundschulalter, da wurde halt dann Juniorhelfer oder so angeboten, aber so quasi als explizites Angebot, wir kommen dahin, um die Arbeit des Jugendrotkreuzes vorzustellen und da quasi junge Menschen zu casten, das war mir so auch noch nicht bekannt, also sehr spannend.
Genau, ja, So war das.
Dann kommen wir zum zweiten Gast in der Runde. Camille, wer bist du denn und was machst du im Roten Kreuz?
Hallo, ich bin der Camille. Also ich bin ehrenamtlicher im Kochner-Projekt Das interkulturelles Kochenprojekt, also wir kochen, wir sind verschiedene Ehrenamtliche von verschiedenen Ländern, die zusammen kochen in FZ, zum Beispiel in Maxvorstadt, Lehl. Wir kochen zusammen, zum Beispiel von einem Land, eine Kultur. Dann wir essen zusammen mit älteren Leuten, mit Senioren. Und ja.
Wir haben auch schon mal mit dem Harris gesprochen im Podcast über das Projekt, wo du eben mit dabei bist. Im Kreisverband München ist das ja auch. Genau, und ihr kocht ja quasi Essen aus ganz vielen unterschiedlichen Ländern und esst dann gemeinsam mit den Seniorinnen quasi das zubereitete Essen.
Genau, also wir vorstellen zum Beispiel heute ein indisches Küche, dann jemand von uns, also aus Indien, dann vorbereitet zum Beispiel das Essen, wir helfen ihm oder ihr. Und für uns, also die Leute, die nicht zum Beispiel indisches Essen kennen, wir probieren zusammen das zu machen, wir lernen das, wie macht man das. Das macht für uns Spaß erstens. Dann viele Leute von uns, die zum Beispiel Deutsch lernen, das ist eine gute Chance oder Möglichkeit, dass sie mit Senioren zu reden, damit sie genau direkt mit jemand, die Muttersprache hat, das zum Beispiel zu kontaktieren oder ja.
Jetzt genau, das ist das Projekt. Jetzt ist die Frage, wie lange bist du denn schon im Roten Kreuz aktiv?
Ja, circa eineinhalb Jahr.
Okay. Also, und wie bist du darauf aufmerksam geworden? Wie hast du den Weg zu uns gefunden?
Also von Anfang an, ich wurde von einer Mitarbeiterin in JKW, also sie hat mir selber sehr geholfen. Und durch sie bin ich an Patenschaftsprojekt also gelandet. Und durch Patenschaftsprojekt bin ich an Kuchenprojekt also kennengelernt, habe einmal geholfen, hat für mich Spaß gemacht, also viele unterschiedliche Leute, Kulturen. Dann wollte ich teilnehmen und ich war ja, sehr willkommen. Und seitdem bin ich also ja, immer bei Kuchenprojekt.
Okay, schön. Du hast gerade von einer Patenschaft gesprochen. Ist das auch was, was es beim Roten Kreuz gibt?
Genau, Patenschaft ist so ein Projekt. Zum Beispiel ist es wie ein 1-zu-1-Coaching, wenn ich zum Beispiel helfe mit Deutsch oder Mathe oder Computer oder irgendwas. Dann schauen sie also von BRK, wer hat die Möglichkeit, wer ist geschickt mit IT, wer ist geschickt mit Mathe und wer braucht also diese Hilfe. Dann sie kommen zusammen und sie machen so Coaching, also ein paar, also einmal pro Woche, zweimal, je nachdem. Also.
Spannend. Jetzt verbindet uns alle im Raum, dass wir den Begriff Solferino kennen. Drei von uns, wir lösen nachher noch auf, wer der vierte ist, waren auch schon beim Fackellauf in Solferino, um den es heute gehen soll, eben dabei. Wir haben ein Part, wo wir drüber sprechen, wie das ist, als Teilnehmer dabei zu sein. Wir haben ein Part, wie das ist, als Organisatorin dabei zu sein. Und zu Beginn haben wir einen Part, wie kommt es denn überhaupt zu diesem Fackellauf? Was hat es damit auf sich? Und das hat der Gabriel vorbereitet.
Genau, vorbereitet. Der Martin hat mich gebeten, ein bisschen einzuordnen, worum es da geht. Also wir sprechen über die sogenannte Fia Colata, also italienisch für irgendwie Fackelzug, Lichterprozession oder auch Mahnwache. Und worum geht es da? Also zum einen Solferino, da sind wir also irgendwie am Gardasee so ganz grob. Und es hat im 19. Jahrhundert, also am 24. Juni 1859, hat eben in Solferino eine große Schlacht stattgefunden. Und zwar ist die letztlich die Entscheidungsschlacht im Sardinischen Krieg. Das heißt, wir haben, also es ging letztlich, es war ein Streit um die Provinzen Lombardei und Venetien. Und die waren letztlich besetzt oder wie auch immer, also in der Hand des Kaisertums Österreich, und das Königreich Sardinien wollte sich die Also wollte letztlich die befreien und hatte Unterstützung vom Kaiserreich Frankreich unter Napoleon III. Und da kommt jetzt der Link. Also Kaiser Napoleon war da unterwegs und wir haben einen Schweizer Kaufmann namens Henri Dunant, den man ja kennt, wenn man sich mit dem Roten Kreuz beschäftigt, weil er einer der Initiatoren der Idee war. Und der hatte an sich ein ganz anderes Problem. Der wollte eigentlich wirtschaftliche Hilfe für sein Unternehmen in Algerien, weil er mit seiner Mühlengesellschaft da Probleme hatte und hat sich Hilfe erhofft, eben insbesondere von Napoleon. Jetzt war das Problem, Napoleon war unterwegs, deswegen hat er sich auch auf den Weg gemacht und ist eben dann in diese Schlacht geraten, wobei ich jetzt in der Vorbereitung nochmal gelesen habe, dass er tatsächlich nicht selbst auf dem Schlachtfeld irgendwie unterwegs war, sondern eben die Folgen des Schlachtfelds, insbesondere also die nicht versorgten Verwundeten, da gefunden hat und dann so den Eindruck hatte, Moment, was ist da los, so kann das nicht laufen. So, das war also am 24. Juni 1859. Die Kurzfassung ist dann, er hat seine Erinnerungen an Solferino aufgeschrieben, das hat er 1862 veröffentlicht. Daraus entstanden ist dann, und das muss man sich ein bisschen mühsamer vorstellen als heute, hat er diese Idee eben verbreitet unter diesen den Staaten und den politischen Mächtigen.
Auf seiner Webseite quasi.
Genau, 1600 Exemplare habe ich jetzt gelesen. Und das muss damals wirklich etwas mühsamer eben gewesen sein als heute. So, und was dann passiert ist, ist, dass sich letztlich in Genf 1863 der Vorläufer des heutigen Internationalen Komitees vom Roten Kreuz gegründet hat und 1864 es dann zu der ersten internationalen Konferenz kam, wo das erste Genfer Abkommen als ein wesentlicher Bestandteil des humanitären Völkerrechts vereinbart wurde zwischen den ersten Staaten. Das ist was, was sich 2024 gerade jährt. Zum 160. Mal dieses erste Genfer Abkommen. Wir sind jetzt wieder bei dem Fackellauf. Was hat es jetzt mit dem auf sich? Der soll im Prinzip erinnern an diese Schlacht, an diese Verbindung zur Gründung der Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung und soll ein Stück weit, weil was da passiert ist, dass RotkreuzlerInnen aus aller Welt sich dort treffen einmal im Jahr und rund um diesen 24.06., also am Samstag davor oder danach, sich da treffen und diesen Weg von Solferino nach Castiglione delle Stiviere oder so heißt das, nachgehen, wo quasi, das war der Weg der Verwundeten und die gehen den quasi nach, das sind ungefähr 8 Kilometer und das ist eben ein spannender Moment, deswegen sprechen wir heute drüber, wo eben RotkreuzlerInnen aus aller Welt zusammenkommen und die gemeinsam dieses Gedenken da wachhalten und aber gleichzeitig das eben als Begegnung auch nutzen. Spannend ist, dass das aber nicht seit 1800 von mir aus 65 passiert, sondern erst seit 1992, weil das italienische Rote Kreuz das da wohl ins Leben gerufen hat und das seitdem eben stattfindet. Und die Details hören wir uns gleich an. So würde ich es mal belassen und hoffe, dass wir nicht zu viel Shitstorm bekommen.
Du meinst von BesserwisserInnen?
Ich bin überzeugt, wir werden auf jeden Fall einen Faktencheck haben.
Ja.
Und der werden wir dann, genau.
Schauen wir, ob wir den bestehen. Genau, und jetzt wart ihr drei da schon dabei und das ist auch schon die Auflösung. Ich war tatsächlich bisher noch nicht bei diesem Fackellauf eben quasi dabei, aber ich war natürlich auch schon mal in Solferino. Da gibt es ja auch Dinge anzuschauen, also in Castiglione ja heute ein Museum, das man eben besichtigen kann, das eben damals, glaube ich, eine Kirche war, in der eben auch Verwundete und Kranke eben gepflegt wurden von Henri Dunant und den DorfbewohnerInnen und auch dieses Denkmal, das es eben in Solferino gab, das sind so quasi die Dinge, wo man, glaube ich, als Rotkreuzlerin schon mal gewesen sein kann, so, wenn man zumindest noch nicht beim Fackellauf dabei gewesen ist.
Genau, wobei das kann man ja auch integrieren. Schauen wir mal, wie weit ihr das gemacht habt bei eurer Reise.
Genau. Jetzt wollen wir als erstes einen Blick drauf werfen, quasi auf eure Sicht als TeilnehmerInnen. Da schaue ich euch drei an. Und als erstes vielleicht an dich, Camille. Was waren so die Motivationen? Warum wolltest du da teilnehmen an dem Fackellauf?
Also am Anfang, als sie das geschrieben, also ich mag Geschichte und ich wusste nicht von Anfang an, dass so Solferino hat so historischer, also das historische Ort und wo Rotes Kreuz oder Halbmond erfunden. Und deswegen wollte ich also wirklich teilnehmen. Ich wusste nicht mit der Zeit, also wie ist meine Zeit, aber ich habe alles gemacht, damit ich das schaffe. Und das war also von mir eine gute Entscheidung. Erstens, es geht nicht nur im Solferino, auch von meinen Kollegen im Projekt. Also das hat für uns als Team, wie wir es denn jetzt, also wir kennen uns, also wir lernen uns besser kennen. Wir sind vielleicht mehr motiviert, auch nach Solferino. Also wir sind so motiviert für das Projekt, das war eine Sache, dass wir nur ein paar Stunden zum Beispiel hier in München zusammen verbracht haben. Wir wissen nicht, zum Beispiel mein Kollege, was ist zum Beispiel passiert oder wie ist das, nur das Helfen. Diese zum Beispiel 2 oder 3 Tage waren für uns als Team erstens, also macht uns als Team stärker, uns mit unserer Leiterin auch, das war super für uns, also hat uns wirklich inspiriert, historische Sachen, als wir die Leute aus der Welt geschaut, dass alle kommen vor dieselbe Sache, also Menschlichkeit, das war total wow. Mhm.
Wie hast du dich denn oder hast du dich denn auf diese Reise irgendwie vorbereitet?
Also am Anfang, wir dachten, dass wir mit Zug fahren, und danach, wir hatten das geändert, das ist mit dem Bus. Und am Anfang war ich mit dem Bus nach Solferino, ist vielleicht lange Strecke oder so. Aber das war total Spaß. Dann hatten wir Lautsprecher. Wir haben die Leute, die singen. Von mir wollte mein Gitarre auch mitnehmen. Ich bin ein schlechter Spieler, ich kann nicht spielen, aber habe ich Gitarre.
Aber es macht dir Spaß.
Genau. ich habe vor den 3 Tagen also mich vorbereitet. Vielleicht habe ich auch, ich dachte, das Wanderung, also vielleicht 12, 13 Kilometer, also das die marschieren. Ich wandere nicht gern. Deswegen habe ich auch Schmerztabletten mitgenommen.
Hast du die gebraucht?
Just in case. Ja.
Okay.
Okay. Genau, und ja.
Hast du vorher schon mal was über die Veranstaltung erfahren, gelesen, irgendwie gehört? Also bevor jetzt quasi die Einladung war für diesen Ausflug?
Nein, vorher der Einladung nicht, aber als vor uns also die Einladung gekommen, sie haben uns auch Videos vor 23, ich glaube, also letztes Jahr, und ich habe also selber gegoogelt und ich habe das gelesen.
Und hat dir Lust gemacht, da auch quasi mitzufahren?
Ja, genau. Also ich hatte so Erwartung und ja, als ich da war, habe ich alles gesehen, was ich in Google gesehen und ja, das war super.
Das heißt, deine Erwartungen wurden erfüllt, inklusive, dass du Schmerzen haben wirst und quasi ja. Tabletten nehmen musst. Okay. Wie schaut es bei euch aus? Ihr wart jetzt, also du warst, glaube ich, jetzt das erste Mal dabei, Dani.
Genau.
Und Gabriel, wahrscheinlich kannst du es noch zählen, oder?
Nee, ich war, Fiacolata habe ich einmal gemacht bloß.
Okay, also jetzt heuer auch,
oder was? Nee, das ist schon eine ganze Zeit lang her.
Okay.
Aber das Problem ist, dass in der Regel, das ist genau die Zeit, wo wir normalerweise im Urlaub sind und eben dann deswegen gerade nicht da sind. Aber ich war auch sonst, wie du, jetzt auch schon öfter in Solferino, aber eben zur Fiacolata war ich bloß einmal.
Okay, ja, gut zu wissen. Ja, ich war, wie gesagt, noch nicht. Aber wie war das für euch? Was war eure Motivation, daran teilzunehmen, Dani, Gabriel?
Ja, ich bin ja, habt ihr ja erfahren, schon sehr, sehr lange im Roten Kreuz und man kommt an dem Thema Fackellauf in Solferino nicht vorbei, vor allem auch nicht, wenn man dann hauptberuflich fürs Jugendrotkreuz arbeitet. Und es wird einem immer, oder es ist auch so, jeder Rotkreuzler, jede Rotkreuzlerin sollte einmal in Solferino gewesen sein und am besten zur Fiacolata, weil das einfach, wie Camille das schon wunderschön beschrieben hat, alle sind für diese eine Sache da, das Rote Kreuz und die Werte, die das Rote Kreuz vertritt. Und ja, das ist Motivation als Rotkreuzerin genug, dort unbedingt einmal sein zu wollen. Und da habe ich mich dieses Jahr dann natürlich unglaublich gefreut, dass es jetzt endlich nach so vielen Jahren mal soweit ist.
Ja, also mir ging es auch so. Ich meine, das ist irgendwie, das, ich weiß gar nicht, warum das nicht öfter oder früher auch geklappt hat.
Aber wann warst du denn?
Ja.
Vor Corona?
Ja, auf
Corona.
Jeden Fall.
Okay.
Kannst jetzt nicht.
Aber quasi nicht in deiner Jugendrotkreuzzeit?
Nee, genau nicht, okay. In der Jugendrotkreuzzeit. Und da hätte es eigentlich auch gut gepasst, weil das ja auch erstmal nichts anderes ist, als wenn man sonst so wegfährt am Wochenende. Und wir haben das auch genauso durchgezogen, nämlich ein bisschen rustikal, haben wir im Zelt gepennt, im selbst mitgebrachten Zelt. Genau, also die Motivation ist eigentlich eher tatsächlich so dieses, wie die Dani gesagt hat, einmal sollten wir es auf jeden Fall gemacht haben und dieses, und was Camille auch gesagt hat, also so eine Mischung aus mit der Gruppe, mit der man da hinfährt, das ist was Besonderes irgendwie und dann auch die, also es ist ja immer so, wenn man andere RotkreuzerInnen trifft, egal wo die her sind und selbst egal, ob man die Sprache dann sich spricht oder nicht, es ist immer klar, dass man aus der gleichen, ja, aus dem gleichen Mindset kommt oder auch die gleichen Werte irgendwie teilt und so ein Stück halt Spaß offensichtlich an dem gleichen Thema hat. Und das ist erstmal spannend auch zu sehen, was ich auch beeindruckend fand, war tatsächlich zu sehen, also wer da alles unterwegs ist, aber dann auch zum Beispiel wie das italienische Rote Kreuz das auch von der Logistik her da aufstellt und insbesondere das Equipment. Also wie soll ich das jetzt sagen? Da kann man sich mitunter bei uns eine Scheibe abschneiden, was die da an Equipment für den Katastrophenschutz aufstellen und so. Inzwischen haben wir da vielleicht manches aufgeholt, aber eben so an Infrastruktur fehlt es erstmal nicht. Manchmal ist es organisatorisch ein bisschen chaotisch, aber die Logistik ist erstmal okay. Und was für mich schon auch nochmal, ich bin ja jemand, der sich insgesamt sehr viel mit so der Entstehung und den, also ich würde sagen, das kann wirklich dazu beitragen, dass man sich auch ein Stück identifiziert und dass man versteht, was ist das Besondere an dieser Organisation, wo kommt die geschichtlich her. Und das ist natürlich schon so, ich habe vorhin kurz was gesagt zu der Schlacht von Solferino, aber wenn man sich das vorstellt, also wir reden von irgendwie grob 300.000 Soldaten wahrscheinlich und irgendwie 40.000 Verwundeten und Toten. Und das ist von der Dimension her, also das kann man sich heute auch gar nicht mehr so vorstellen, das ist eine riesige Armee. Kriegführung war natürlich damals auch noch was anderes, zwar wirklich so Schlachtfeld und Armee gegen Armee, also nicht jetzt irgendwie, wie man das heute erlebt, dass das insbesondere sehr stark vermischt ist mit der Zivilbevölkerung, sondern das ist halt sehr stark abgegrenzt, aber natürlich unglaubliches Leid für die da teilgenommen und die eben dann insbesondere Opfer waren. Und ich finde schon, dass bei allem auch, wie soll ich sagen, positiven Emotionen, für mich war das schon so, dass man auch spürt, dass dieser Ort auch diese Geschichte hat. Und da gibt es ja dann auch dieses Ossario oder so, diese Gebeinesammlung da und so. Und das ist natürlich schon was, wenn man sich das nochmal bewusst macht und wenn man vielleicht auch diese Erinnerungen in Solferino gelesen hat. Das ist ja jetzt keine Hochliteratur, aber halt so ein, er beschreibt, also Dunant beschreibt halt da, was er da gesehen und erlebt hat. Und das sind halt, das ist relativ ungeschönt. Also das war halt eben damals sicher kein schöner Ort und ich finde umso schöner, dass eben daraus eine gute Idee entstanden ist, nämlich einmal eben eine Hilfsorganisation zu gründen weltweit und andererseits eben sich auf Regeln zu einigen, die auch im bewaffneten Konflikt gelten, was glaube ich tatsächlich eine historische Errungenschaft ist, weil wenn man sich anschaut, worauf man sich im 19. Jahrhundert einigen konnte, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich heute neu auf sowas einigen könnte, die würde ich sagen, ist gering, wenn man schaut, was so passiert. Also deswegen war das wirklich irgendwie ganz besonders. Vielleicht auch jetzt in meinem Fall, also da sind sicher welche dabei gewesen, für die war das halt, ja, fahren wir da halt hin. Und so, mir ging es aber auch schon so ohne Fiakulata, wenn man da an diesem Denkmal dieser Rotkreuzbewegung ist und dann sind halt da, das ist nichts Spektakuläres, da ist halt irgendwie so ein, quasi so ein Stein pro nationaler Rotkreuz- oder Rothalbmundgesellschaft. Aber für mich war das auch damals schon irgendwie, wenn man sich überlegt, für was das steht oder so, ist das irgendwie bewegend so. Also deswegen ist es einfach besonders. Und auch diese ganze Stimmung, also Camille hat gesagt, er wandert nicht gern. Ich würde sagen, es geht so, aber es ist jetzt ja nicht so, da muss man ja nicht auf den Berg oder was, sondern es ist halt einfach im Prinzip, da läuft halt rum. Und das ist auch so, da ist jung und alt und manche haben einen Hund dabei und ich weiß gar nicht, ob Leute im Rollstuhl noch dabei sind und am Bollerwagen und weiß der Geier was. Und dann hat da mit diesen Fackeln, das ist tatsächlich dann so in der Dämmerung, hat es schon eine Stimmung, also das könnte man ja auch anders konnotieren, aber da ist es wirklich eher was wirklich Bestärkendes, irgendwie was Schönes. So. Es ist einfach, und die, auch wenn man dann ankommt, finde ich, und dann sind ja da auch, also schauen ja Leute zu und freuen sich, dass man da ist und jubeln da und so. Also das ist, schon bewegend. So.
Jetzt waren mehrere Dinge dabei, die ich gerne aufgreifen würde. Zum einen das Thema Unterbringung, aber davor noch ganz kurz Werbung in eigener Sache. Es gibt vom österreichischen Roten Kreuz das Hörbuch Eine Erinnerung an Solferino. Und wir von Ins Ohr haben uns erlaubt, nachdem wir mit denen Rücksprache gehalten haben, das quasi im Podcast-Format rauszubringen. Also wer sich das Hörbuch quasi anhören will, der kann das jetzt bequem auch bei Spotify und so weiter tun. Im Podcatcher, bei Apple Podcasts, eine Erinnerung an solferino.insohr.de ist die Webseite dazu. Genau, so viel Eigenwerbung darf sein. Aber das andere Thema, Unterbringung. Genau, du hast gesagt, ihr habt ein eigenes Zelt mitgebracht und habt da drin geschlafen. Es gibt bestimmt auch noch andere Formen. Wie habt ihr denn, Camille, zum Beispiel dort jetzt übernachtet dann? Wie war das bei euch?
Also wir hatten so ein Camp, kann man sagen. Wir haben uns verteilt, also vier in einer kleinen Wohnung. Wir haben also uns verteilt und das war zwei Nächte. Mhm. Und es gab da so ein Restaurantbar, also wir haben da gegessen und frühstücken. Mhm.
Genau, was die HörerInnen natürlich jetzt nicht sehen, du hast jetzt ganz oft auch zu Dani geschaut, ihr wart am gleichen Ort oder Standort. Genau, jetzt die Frage, also das war letztendlich so ein Camp, waren es Zelte oder wie muss man sich das vorstellen? Oder irgendwie genau, eine Hotelanlage oder?
Das war ein Campingplatz, die hatten feste Zelte und die hatten aber auch Apartmenthäuser, also letztendlich Ferienwohnungen. Mhm. Und wir hatten uns eben entschieden, in diesen festen Apartments zu wohnen und da haben sich eben immer vier Menschen ein Apartment mit einer kleinen Küche und einem Badezimmer geteilt.
Und einem richtigen Bett dann quasi.
Ja, in einem richtigen Bett, genau. Es gab noch zwei Schlafsessel, aber das waren auch richtige, ausklappbare Schlafsessel mit Matratze. Genau. Und keiner musste am Boden schlafen.
Das sehen die HörerInnen ja auch nicht. Du bist sehr groß.
Genau.
Genau, wie groß bist du denn, wenn ich frage?
1,84.
Okay. Und das heißt, die Betten waren für dich zu kurz dort?
Genau.
Okay, das muss man dann wissen. Aber ich glaube, es gibt ja auch noch eine Variante mit Campingplatz und Feldbetten oder so, oder?
Also, ich weiß gar nicht, ich glaube, dass man selber ein Zelt mitbringt, das, glaube ich, gibt es inzwischen gar nicht mehr. Was die immer noch anbieten in dieser Homebase da in Castiglione ist, dass man, da werden Zelte quasi, so also Großzelte aufgebaut und man kann da quasi eine Pritsche mieten. Mhm. Das, würde ich sagen, ist jetzt schon.
Ist aber eher quasi feldbettmäßig.
Dann, ja, oder? Ja, genau. Und halt auch, das sind wirklich krasse, große, aufblasbare Zelte. Also ich sage ja, Equipment, das können die. Aber wenn halt da die Sonne runterknallt und du bist in so einem, das ist ja halt wie so ein Gummiboot im Prinzip. Also das ist schon speziell und rustikal. Aber ich glaube eben dieses wilde Campen auf dem Gelände, das gibt es inzwischen nicht mehr, wenn mich nicht alles täuscht. Das war eine Variante, die wir damals gewählt haben.
Ich kann ja jetzt leider nicht vergleichen zu den letzten Jahren, also weiß nicht, wie es in den letzten Jahren war, ich kenne das auch nur aus Erzählungen. Wir waren ja im Rotkreuz-Camp, wir konnten uns die Unterkünfte allerdings nicht anschauen, weil du da natürlich nur Zugang hattest, wenn du, also theoretisch, wir kommen später noch zum Organisatorischen, wenn du eben Zugang, also wenn du eine Übernachtung dort auch gebucht hattest. Genau, ich konnte ja aber natürlich die Übernachtungen im Rotkreuz-Camp auch buchen und da war die Rede von 15 bis 20 Personen in einem Zelt, vielleicht auch noch größer, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall eine Massenunterbringung letztendlich in großen Zelten. Wobei ich auch schon von Erzählungen gehört habe, dass gerade das halt die Stimmung und dieses Erlebnis nochmal intensiver und großartiger macht, weil dann nochmal wirklich viele verschiedene Menschen auf einem Fleck sind. Genau.
Ich höre aber auch raus, also für alle, die irgendwie Montag bis Freitag normalerweise arbiten, die Empfehlung, am Wochenende dahin fahren und davor und danach vielleicht trotzdem noch ein paar Tage zur Regeneration dazunehmen, oder?
Ja, das kommt. Es gibt ja auch Menschen, die fahren da einfach ganz banal in einem Hotel und fertig ist es. Also ich glaube, man kann alle Komfortstufen machen und das ist auch alles in Ordnung. Ich glaube tatsächlich, wenn man es auf die Begegnung anlegt, dann ist natürlich sich in dem Camp aufzuhalten schon irgendwie schlau. Und ich glaube tatsächlich, dass man sowohl in diesem großen Zelt sehr gut ins Gespräch kommt und wenn man, also früher, als wir da die eigenen Zelte dabei haben, war das ja auch so, dann hast du halt geschaut, wer ist denn da noch so und dann sagst du Hallo und dann hockst dich hin und dann gibt es eben eine Gitarre oder eine Flasche Bier oder was anderes und dann, also wie halt auf jeder solcher
Begegnung. Genau, aber weil du gerade gesagt hast, Begegnungen, genau, Camille hat vorhin schon gesagt, wow, einfach wow, Dani hat Ähnliches geäußert, du auch. Jetzt vielleicht die Frage an euch drei, mit Camille, mit dir würde ich gerne anfangen, welche Momente oder auch Begegnungen während der Pina Colada, haben dir denn irgendwie, sind dir besonders in Erinnerung geblieben? Also gibt es da irgendwie Dinge, wo du sagst, das ist irgendwie herausgestochen, das wirst du nicht vergessen, irgendwie Menschen oder auch Gruppen, wo du sagst, wow, das war besonders beeindruckend?
Also beeindruckend Moment für mich, als wir alle mit unseren, also Fakuren, durch die Nacht also gelaufen sind und man sieht das von hinter, dass alle Leute wirklich, also wie laufen vor dieselbe Sache, also wie brennen vor Menschlichkeit. Das war für mich ein so besonderes Moment, dass ja von, wir sind alle unterschiedliche Länder, Kulturen, aber wir sind da für, also Menschlichkeit, für alle Leute, und das war durch die Nacht, also ja, das war für mich also so beeindruckend.
Dani, was bleibt dir in Erinnerung?
Ich würde auch sagen, diese Bilder, vor allem, was Gabriel vorhin auch beschrieben hat, wenn in der Dämmerung du dann diese Lichterschlange siehst, wie sie sich durch über die Felder der italienischen Hügellandschaft nach vorne windet, und das ist auf jeden Fall ein Bild, das sich sehr eingeprägt hat.
Seid ihr irgendwie Menschen begegnet, die ihr da vorne noch nicht kanntet und wo ihr sagt, die bleiben euch irgendwie in Erinnerung? Weil ihr wart ja jeweils mit Gruppen quasi unterwegs, wo ihr schon ganz viele auch kanntet, mal ein bisschen weniger gut und dann besser kennengelernt hat, so wie Camille das geäußert hat. Du wirst wahrscheinlich viele aus dem Jugendrotkreuz-Kontext davor schon gekannt haben. Aber gab es irgendwie darüber hinaus Begegnungen, wo ihr sagt, boah, keine Ahnung, aus Sri Lanka war jemand dabei oder, keine Ahnung, Brasilien, USA, wie auch immer, wo ihr sagt, boah, das war irgendwie nochmal ein ganz anderer Blick irgendwie auch auf die eigene Organisation, wenn man so will. Muss auch nicht sein, aber hätte ja passieren können.
Also von unserer Gruppe, wir haben andere Rotes Kreuzern kennengelernt, also Italien, Romania waren da. Manche Leute von unserer Gruppe, sie haben also ihre T-Shirts getauscht.
Mit anderen Rotkreuzlern quasi ihre T-Shirts.
Genau, okay. Also ja. Also wir hatten ein paar T-Shirts von also italienisches Rote Kreuz, Romania. Wir haben auch ein Kollege oder Freund von uns, von unserem Projekt, der ursprünglich aus Tunesien kommt. Er hatte auch das tunesische Halbmond-T-Shirt und er hat das auch bei Rote Kreuz Museum abgegeben, und ja, wir haben auch das getauscht für also italienisches Rote Kreuz. So haben wir am Anfang also manche Leute kennengelernt, T-Shirts austauschen oder was macht ihr, welche Projekte, ja.
Gab es während dem Fackellauf irgendwelche Herausforderungen, vor denen ihr gestanden habt, außer vielleicht Schmerzen bei dir? Gab es irgendwelche andere Dinge, die irgendwie eine Herausforderung waren?
Insekten vielleicht?
Also auch wieder eine Art von Schmerzen im Ergebnis? Okay. Fällt dir irgendwas ein, Dani?
Na, grundsätzlich ist es ja so, dass sehr, sehr viele Menschen an dem Fackellauf teilnehmen wollen, und der startet ja auf diesem Piazza del Castello. Ja. Und da haben natürlich nicht alle Platz, und für mich war es auch schwierig zu beurteilen, wie weit ist jetzt dieser Weg. Ich habe da schon Erzählungen gehört, dieser Berg da hoch zu diesem Castello ist fürchterlich und die schnaufen schon und man muss zeitig losgehen, und es war dann letztendlich tatsächlich auch so, dass hier, also der Weg zu diesem Anfangsort letztendlich Schlange stehen war, und wir dann schon Angst hatten, dass wir nicht mehr alle mit reinkommen. Ich habe auch so ein bisschen die Nachhut gemacht, weil ich ja auch meine Schäfchen alle beieinander halten wollte und dann auch alle versorgt wissen wollte. Auch du holst ja auf dem Weg dorthin deine Fackel auch ab an dem Stand, wo du natürlich auch warten musst, bis du dann auch deine Fackel bekommst. Und da würde ich sagen, das war ein bisschen herausfordernd, dass dann auch wirklich alle irgendwie doch nochmal beieinander sind und wir auch alle gemeinsam starten konnten. Und wir waren letztendlich dann irgendwann auf dem Piazza, da waren aber diese ganzen offiziellen Reden und Bands schon vorbei. Ich finde, das hat der Stimmung und dem Event überhaupt keinen Abbruch getan. Ich weiß nicht, ob man das mitnehmen muss, aber es wäre sicherlich auch nett gewesen, wenn wir da alle auf diesem Piazza gewesen wären.
Wie bist du dem dann begegnet, also diesen Herausforderungen? Was hast du gemacht?
wir waren natürlich die ganze Zeit connected. Wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe gehabt für die Gruppe und dann haben wir natürlich telefoniert und uns zusammengerufen, haben auch aufeinander gewartet tatsächlich. Genau, und haben uns dann auch letztendlich fast alle wiedergefunden, außer wirklich ein paar wenige, die aber schon auch mal da waren, beziehungsweise auch wussten, sie wollen unbedingt für die Rede auf dem Piazza sein und die sind dann schon vorher gegangen und für uns alle war es, ja, letztendlich haben wir uns irgendwie alle wiedergefunden und dann später beim Fackelzug ist sowieso jeder sein Tempo gelaufen und dann war es sowieso vorbei und genau.
Woran ich mich erinnern kann, also zum einen, ich glaube, wir waren da tatsächlich auf diesem Platz, aber ich meine eigentlich, dass wir von den Reden überhaupt nichts mitbekommen haben, also wir haben es einfach nicht gehört und das war aber genau, wie die Dani gesagt hat, also es war einfach unerheblich, also so, da hat bestimmt dann, haben bestimmt wichtige Menschen wichtige Dinge gesagt und
aber
so.
Aber wer sagt es ihnen?
Was auch immer. Was schon schön ist, auf dem Platz wird dann auch irgendwie, werden die Fackeln da angezündet und dann machst du so symbolisch, jeder gibt es weiter und zündet so. Also das ist ja auch schon ein schönes Bild, wenn so diese Idee auch wächst oder wie auch immer. Das war was Schönes und ich kann mich erinnern, also die größte Herausforderung war, das war schweineheiß, also das war wirklich krass. Also das heißt, du musst wirklich gucken, dass du da Sonnenschutz, trinken. Und kann mich noch erinnern, ihr habt das bestimmt luxuriöser gelöst, aber wir hatten, also du musst ja dann, wenn du in dem Camp bist, zu Castiglione, musst du nach Solferino, da gibt es einen Transferbus und da müssen irgendwie gefühlt, ja, weiß ich nicht, 12.000 Leute dahin und ja, die haben halt eine gelassene Organisationsstruktur und da kommt halt lang nichts und dann kommt halt einer mit so einem Bus, da passen rein 12 Leute, in Wirklichkeit sind es dann so 20. Und dann ist er halt voll und dann fährt er halt. Und dann kommt er schon irgendwann wieder. Und da hast du auch das Gefühl, okay, das kann nicht klappen. Aber irgendwie hat es geklappt.
Genau, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob die Italiener daraus gelernt haben oder ob es organisatorisch dieses Mal nicht anders ging. Wir hatten das Camp und den Startpunkt in Solferino. Ah, wir sind also vom Camp direkt zum Start gelaufen. Wir hatten also nicht diese Transfergeschichte. Theoretisch hätte es dann natürlich vom Endpunkt, also in Castiglione, einen Transfer zurück zum Camp gebraucht, den haben wir aber natürlich nicht in Anspruch genommen, weil wir ja mit dem eigenen Bus da waren. Ich weiß nicht, ob das ähnlich chaotisch gelaufen wäre. Ich habe gerüchteweise gehört, dass keiner wusste, wo der Bus abfährt.
Nee, aber das waren ja 8 Kilometer, das kann man ja auch noch heimjoggen, oder? Also eben. Das ist Fackel weg und zurück.
Laue Nächte in Italien.
Genau, außer die Mücken, genau. Jetzt wart ihr hier mit Gruppen unterwegs? Das heißt, das war ja schon eine Art von Gemeinschaft. Camille, du hattest vorhin beschrieben, dass ihr auch nochmal anders zueinander gefunden habt, weil ihr euch quasi auch länger gesehen habt. Wie würdet ihr insgesamt sagen, was hat das irgendwie fürs Gemeinschaftsgefühl auch getan, jetzt so in Solferino dabei gewesen zu sein? Jetzt auch Leute, mit denen man eben schon bekannt war und Leute, die man eben vielleicht auch kennengelernt hat. Was hat das Solferino mit dem Gemeinschaftsgefühl bei euch angestellt?
Genau, grundsätzlich war es ja sehr schön, dass wir alle gemeinsam auf demselben Campingplatz waren. Es war auch noch eine Gruppe aus Schleswig-Holstein, also JugendrotkreuzlerInnen aus Schleswig-Holstein auf demselben Campingplatz. Und wir haben uns dann einfach auch als unterschiedliche Gruppen von unterschiedlichen Herkünften aus Deutschland oder jetzt hier auch interkulturell nochmal zusammengetan, haben das gemeinsam da vor Ort auf dem Campingplatz so ein bisschen organisiert und ich fand es ganz, ganz großartig, auch Camilles Gruppe kennenzulernen und wir haben einen recht netten Abend zusammen verbracht, haben gemeinsam gegessen und haben uns dann auch während dem Fackelzug und auch im Museum später alle immer mal wieder getroffen und es war dann auf einmal schon so, hey, ihr seid das ja, wie cool, dass ihr auch hier seid, weil letztendlich machen wir ja dieses Wochenende alle das Gleiche dort und da merkt man einfach wieder, egal woher du kommst, egal in welcher Gemeinschaft, in welcher Struktur du im Roten Kreuz verhaftet bist, wir machen alle das Gleiche und man ist sofort per Du und man ist sofort Feuer und Flamme füreinander und geht offen und freundlich miteinander um und aufeinander zu.
Hast du noch was zu ergänzen?
Nee, also das war wirklich, also wie Dani gesagt, also zum Beispiel erster Abend, also wir haben das zusammen gegessen, zusammen verbracht. Das war also total, also wir haben uns kennengelernt. Also das war für uns also was, neue Leute kennenzulernen. Und wir haben auch, also Jutka, also das, was sie machen, was das war für uns als Team was neu, weil sind immer zusammen oder so. Das war cool.
Jetzt haben wir ja schon viel über den Fackellauf gesprochen, aber vielleicht gibt es irgendwie so einen Punkt, wo ihr sagt, naja, das macht den irgendwie besonders, gerade im Vergleich zu anderen Rotkreuz-Veranstaltungen. Ich meine, Campen und Ding, gerade im Jugendrotkreuz ist das, was das findet jedes Wochenende irgendwo in Bayern und darüber hinaus halt statt. Aber Solferino ist ja schon irgendwie auch, habe ich jetzt so rausgehört, irgendwie was Besonderes. Was ist irgendwie dieses Besondere, was irgendwie diese Veranstaltung, den Fackellauf, die Fiat Colata eben ausmacht aus eurer Sicht?
Ich beschäftige mich ja vor allem jetzt hauptberuflich auch viel mit internationalen Begegnungen und versuche ja JAK-Gruppen auch dazu zu bewegen, selbst internationale Maßnahmen umzusetzen. Und das ist natürlich für die Gruppen einzeln immer mit einem großen Aufwand verbunden und einem großen organisatorischen Aufwand oder auch überhaupt erstmal einen Partner zu finden und dann eben die Herausforderungen, die da so auf einen zukommen, Sprachbarriere, fremdes Land, fremde Währung, wenn es schlecht läuft auch noch. Und bei der Fiat Colata, das ist ein ganz, ganz einfacher Zugang, einfach auch internationale Begegnungen durchzuführen, egal ob du nur eine kleine JAK-Gruppe bist oder ob du es vielleicht ein ganzer Kreisverband ist. Und es ist halt etwas, das ist jetzt über die Jahre gewachsen. Die Organisationsstruktur ist im Kern vorhanden und letztendlich ist es für dich als Gruppe oder als vielleicht auch einfach nur Freunde, Rotkreuzlerinnen, die sich zusammentun, ganz niederschwellig und einfach daran teilzunehmen, dorthin zu fahren, dort teilzunehmen, dabei zu sein und dann aber trotzdem dieses unglaubliche, tolle Gefühl von fremden Begegnungen, interkulturellen Austausch, internationale Begegnungen in diesem Rotkreuz-Kontext einfach zu erleben.
Ich würde sagen, allein die Dimension ist ja schon, also wenn du jetzt sagst, internationale Begegnung, wie viele Leute werden das üblicherweise sein? Keine Ahnung, irgendwie von mir aus so Supercamp-Größe, was sind das, 500 Leute oder irgendwas? Und da sind es halt, weiß nicht wie viel, 1000. Also das heißt, das ist schon eine andere Dimension. Und ich finde noch halt, dass du sagst, du hast schon den gemeinsamen thematischen Rahmen und trotzdem hast du ja, also es ist jetzt ja nicht so, wie soll ich sagen, es ist jetzt auch nicht so viel Programm, sondern du kannst im Prinzip so viel oder so wenig Programm machen, wie du möchtest und vielleicht ist es das, was du beschreibst mit niederschwellig, also im Prinzip, genau, im Wesentlichen muss ich da bloß hinfahren und wenn es wäre sogar im Extremfall so wahrscheinlich, wenn man sich keine Fackel bucht, sondern selber eine mitnimmt und einfach so mitläuft, ja, dann geht's auch, geht die Welt nicht unter.
Okay. Welche Traditionen und Rituale sind für den Fackellauf besonders wichtig? Das steht jetzt genau so auf meinem Zettel. Und ich vermute mal, du hast ja die Frage reingeschrieben. Anscheinend gibt es Rituale und Traditionen. Das heißt, was habt ihr da erlebt? Was gibt es an Ritualen und Traditionen beim Fackellauf, die euch aufgefallen sind, an denen ihr teilgenommen habt? Genau, fällt euch da was ein?
Also es ist ja auf jeden Fall mal das gemeinsame Entzünden der Fackel, dass man sich dann in der Gruppe trifft und man gibt das Feuer quasi weiter. Und dann ist es tatsächlich so, dass man dort vor Ort, das hat Camille schön beschrieben, T-Shirts tauscht, Fahnen tauscht, Flaggen tauscht, Pins tauscht, ganz viele
also
von
so
uns.
Also so Ansteck.
Ja, Anstecker, so. Genau. Mhm. Ganz, ganz viele von unseren Teilnehmenden, die auch ein- oder zweimal schon auch da waren, haben dann auch extra Sachen mitgebracht, die sie eben tauschen wollen. Ich wurde auch gefragt, das fand ich ein bisschen skurril, ich hatte eine ganz normale Cappy auf, also wirklich so eine stinknormale Adidas-Cappy, kein Rotkreuz-Kontext, gar nichts. Ich wollte mich einfach nur vor der Sonne schützen, weil ich bin ein bisschen hellhäutig und sonnenempfindlich. Und dann kamen Leute und wollten unbedingt diese Cappy mit mir tauschen und ich war so total perplex. Das ist doch gar nichts Besonderes, da ist kein rotes Kreuz drauf, da steht nichts drauf, es ist einfach nur eine Cappy, aber sie wollten die dann unbedingt tauschen.
Und hast du es getan?
Habe ich nicht getan, tatsächlich, weil ich mich ja unbedingt schützen wollte.
Ach so, das heißt, im Tausch hatten sie keine
sie
Cap im Angebot, sondern ein T-Shirt.
Okay. Genau. Mhm. Und das war dann für mich tatsächlich in dem Fall ein bisschen unsinnig, leider. Mhm. Aber fand das ganz lustig. Und genau, ich weiß noch, mein Kollege, der Florian, war auch dabei. Der hat eine, hängt die hier irgendwo? Wir sitzen hier bei mir im Büro, deswegen hatte ich gerade geschaut, ob sie vielleicht noch hängt. Er hat eine große Fahne mit einem roten Kreuz drauf bekommen. Mhm. Und ganz viele historische Anstecker auch. Mhm. Ehrennadeln, ich weiß nicht. Mhm. Solchen Geschichten, genau. Und Leute bringen tatsächlich bewusst Sachen mit, um das dort zu tauschen. Das finde ich eigentlich ganz schön, weil dann sammelt man halt so Kleinode aus ganz, ganz vielen verschiedenen Ländern.
Hat die Fiat Colata deinen Blick auf das Rote Kreuz irgendwie verändert? oder auch die internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, um das mal ganz auszusprechen?
Ich kann sagen, ja, also das, also ich hatte Erwartungen, als bevor ich also nach Solferino fahre, aber ich wusste nicht, also dass wirklich, dass aus der Welt so viel zum Beispiel Ehrenamtliche, die bei Rotkreuz oder Halbmond sich engagieren, als ich die Leute gesehen, also vielleicht 5.000, 8.000, keine Ahnung wie viel, und als wir auch so erzählen, kennenlernen, das war viele Leute, die nur ehrenamtlich, also nicht hauptamtlich. Und das freut mich sehr, dass die Leute sich engagieren, für etwas für die Leute zu machen, zu helfen. Das war total, also für mich gut.
Okay. Gibt es irgendwas, was, was also deine Perspektive aufs Rote Kreuz verändert hat, die Solferino-Reise?
Ach, ich wurde, glaube ich, einfach nur darin bestätigt, dass es ganz, ganz viele Menschen sind, die einer für eine Sache sich verpflichtet haben oder sich einer Sache verpflichtet haben. Und wurde dann wieder darin bestätigt, egal wo du als Rotkreuzlerin hinkommst, egal wo auf der Welt und egal wo auch andere herkommen, man ist sofort, empfindet sofort dieses Gemeinschaftsgefühl und diese Zugehörigkeit. Und das ist immer wieder schön, das zu erleben. Und da merkt man es nochmal viel, viel deutlicher.
Jetzt seid ihr ja voll der warmen Worte für die Fiat Colata. Habt ihr irgendwie mitbekommen, wie es den anderen Mitreisenden ging, mit denen ihr unterwegs war? Wie haben die das wahrgenommen?
Also ich habe tatsächlich, weil du ja sagst, voller warmer Worte, ich habe natürlich von Menschen aus meiner Gruppe gehört, die halt schon öfter dabei waren, die gesagt haben, dass es diesmal ein bisschen anders lief und die es ein bisschen weniger emotional dieses Mal wahrgenommen haben als die letzten Jahre, weil diese Entzündung der Fackeln ein bisschen weniger feierlich war und das Camp wohl auch nicht ganz so großartig war wie die letzten Jahre, aber das, ich kann es nicht sagen, weil ich war nie dabei.
Okay, und also früher war mehr Lametta.
Ja. Genau, genau so wahrscheinlich. Also, vielleicht hat es auch was mit dem Alter zu tun. Ich meine, man wächst ja auch und dann hat man ja eine gewisse Erwartungshaltung und dann kommt man dahin und dann ist es halt nicht genauso emotional und toll und man hat nicht die ganz großartigen Begegnungen, die man vielleicht im letzten Jahr hatte. Und genau.
Also meinst, das früher TM war alles anders.
Genau. Also früher musste man sich auch noch im Busse quetschen, um von Castiglione nach Solferino zu fahren.
Das stimmt. Aber also ich glaube, also ich habe jetzt gerade überlegt, wo du die Frage gestellt hast. Also ich habe noch nie jemanden irgendwie erlebt, der gesagt hat, so ein Scheiß, da fahre ich nie wieder hin. Sondern es war irgendwie immer so, dass die Leute es bewegt hat und die Leute im Zweifelsfall das auch wieder tun. Und klar, also wie gesagt, man muss sich da, glaube ich, schon ein bisschen drauf einlassen, weil das halt so. Also, ja, das ist, muss ja da irgendwie die Stimmung da irgendwie auch reinkommen und so weiter. Und dann eben gibt es ja, manchmal ist ja ein bisschen noch chaotisch vor Ort und so. Da musst du ein bisschen Zutrauen haben, dass das halt jetzt schon seit 92 funktioniert und wahrscheinlich auch heuer funktionieren wird und so. Aber das ist einfach wirklich ein schöner Moment. Und was wo ich gerade noch dran gedacht habe, ich hatte den Eindruck, also gerade auch in, also dass die Bevölkerung da dort, dass die sich schon sehr bewusst sind, dass das da auch stattfindet und dass die sich auch freuen und auch irgendwie auch stolz sind darauf und auch, da glaube ich, einen tiefen Respekt auch empfinden vor den Leuten, die da kommen. Und das ist ja auch was, also wo es ein Stück weit ja auch eine Art von Anerkennung ist für das, was man da macht. Und es gibt ja manchmal auch Situationen, wo die Leute weniger wertschätzend sind und so. Und ich glaube, dass das auch was Schönes ist, wenn man halt erlebt, okay, die. Also, oder dann wird ja auch am Sonntag wird dann noch dieses Reenactment da, die spielen dann Teil von dieser Schlacht nach und so. Also, da gibt es irgendwie, die beschäftigen sich auf jeden Fall mit der Historie, das ist alles rausgeputzt, das ist alles ordentlich und so. Und irgendwie ist es schön, da hinzukommen und zu sagen, okay, das gehört zu uns irgendwie.
Jetzt waren wir ja vorhin schon beim Camille mit Wow. Jetzt hast du gesagt, du hast noch niemanden erlebt, der irgendwie da zurückgekommen ist und gesagt hat, ja, das war ein grober Scheißdreck und da möchte ich nicht mehr hin. Aber es wird ja vielleicht irgendwas geben, wo ihr sagt, also jetzt ihr drei auch, naja, das hättet ihr gerne vorher gewusst. Gibt es da irgendwas, was euch einfällt?
aus organisatorischer Sicht tatsächlich hätte ich gerne vorher gewusst, dass es gar nicht so kompliziert ist, wie ich mir das vorher ausgemalt habe.
Okay, zum Organisationsteil kommen wir noch. Ja. Aber so aus der Perspektive TeilnehmerIn, gibt es da irgendwas, wo ihr gesagt, das hätte ich gern vorher gewusst, dann hätte ich, also zum Beispiel vielleicht bei mir fällt mir ein, du hättest gerne vorher gewusst, dass das Bett so kurz ist, dann hättest du vielleicht über irgendwo eine Alternative nachgedacht. Aber fällt euch irgendwas anders ein, wo ihr sagt, ja, das hätte ich gerne vorher gewusst? Muss doch nicht sein, wir müssen nichts rauskitzeln.
Hätte ich gewusst, dass so schüttet, hätten wir die Zeltwände nicht rausgenommen.
Okay, das ist ja eine allgemeine Lebensweisheit jetzt vielleicht fürs Zelten. Aber nicht sehr Solferino-spezifisch.
Musste halt dem Kumpel, also weißt schon, das war halt einfach knallheiß und weißt ja, wie es in diesen Zelten so ist. Mhm. Aber eben, das hatte halt dann den Effekt, genau. Mhm.
Okay, dann gehen wir vielleicht zur nächsten Frage. Würdet ihr denn anderen Rotkreuzlerinnen empfehlen, mal quasi da an der Fiacolata teilzunehmen? Und wenn ja, warum?
Also von mir aus, ja. Also das hatten wir schon nach dem Solferino. Wir sind eine große Gruppe und nicht alle konnten also teilnehmen. Und wir haben so eine WhatsApp-Gruppe. Wir haben in Solferino also direkt die Fotos geschickt und so. Wir haben ein bisschen erzählt und wir haben gesagt, also was haben wir gemacht und nach Solferino. Und sie waren so neugierig, was haben wir genau, also mit Details gemacht und wie war es und so. Wir haben schon, also unsere Gruppe, die anderen Leute, die nicht teilnehmen konnten, also empfohlen. Und ich hoffe also nächstes Jahr, dass ich Platz bekomme, aber ja.
Okay, also bist angefixt und wirst wieder mitfahren wollen. Also willst nochmal mitfahren. Ja. Okay. Dani, bei dir?
Was war die Frage noch?
Ob du anderen empfehlen würdest, auch da mal dran teilzunehmen und warum?
Also für diejenigen, die noch nie dort waren und die eingefleischte Rotkreuzlerinnen sind, ja, das muss man einmal erlebt haben und man muss da einmal dabei gewesen sein und sich idealerweise, oder das tun wir ja sowieso, sich auch kurz damit auseinanderzusetzen, warum das begangen wird, was dort passiert ist und
Und dann tatsächlich die letzte Frage, bevor wir zu dem Orga-Teil kommen. Der hat aber auch schon mit Orga zu tun, jetzt gerade an Gabriel und Camille vielleicht. Also genau, die Reise wurde ja dann organisiert. War das auch so, dass du sagst, ja, das war gut, dass das jemand anders gemacht hat, musstest du dich selber nicht drum kümmern? War das irgendwie eine Art von Entlastung für dich? Oder hättest du gesagt, ja, mal das selber organisieren, das kriegt man auch irgendwie hin?
Ja, also von unserer Seite, wir hatten ein paar Sachen zusammengeplant, also was machen wir, wann zum Beispiel essen wir, wann ist das Museum, aber es gibt viele Sachen, die konnte nicht also kontrollieren, weil es ist nicht von uns, zum Beispiel beim Museum, also wir hätten auch so Dolmetscher, also Italienisch-Englisch zum Beispiel, aber gab nur eine Zeit, also morgens sehr froh, also genau. Und ich glaube, wir haben uns alle darum gekümmert, unsere Leiterin auch, also hat uns gefragt, ob das so passt für uns. Mhm. Also, ja.
Okay, also war gut organisiert.
Also von unserer Seite, ja. italienischer Seite. Ja.
Okay.
Also klar, das ist immer eine Entlastung, wenn sich da jemand drum kümmert. Ich meine, wie gesagt, in der kleinen Gruppe, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie wir das damals aufgeteilt haben, aber da war ich jetzt nicht so weit weg von der Organisation. Und jetzt, wir haben ja gleich den Kontrast, weil die Dani war ja quasi die Mega-Reiseleiterin für einen riesen Tross. Und das macht natürlich schon vielleicht ein bisschen Unterschied, ob du quasi dich um das Ganze drumherum noch kümmern musst oder ob du halt sagst, okay, ich weiß grob, worum es geht, wann muss ich am Bus sein? Fertig. Hm. Und dann habe ich wahrscheinlich noch den Hinweis, übrigens, nimm Kohle mit, einen Ausweis und, weiß ich auch nicht, deinen Impfpass. So, also das ist sicher ein Komfort. Mhm. Genau, und diesen Komfort, den hast du ja insbesondere, Dani, geboten. Sag mal kurz, wir wissen ja da, das war ja unser Kontakt war ja, also das ging ja so, habe ich mich irgendwann bei dir gemeldet, weil ich gesehen habe, dass du fürs Jugendrotkreuz in Bayern auf Landesebene das organisierst, und wir hatten eben unsere Gruppe, die da hinfahren wollte, die eigentlich mit sehr erfahrenen Solferino-FahrerInnen mitfahren wollte, die dann aber irgendwie doch nicht gefahren sind, und dann war so kurz die Panik, oh mein Gott, was machen wir mit dieser Gruppe und so, und dann war eigentlich so auch die Idee, ob ich dann nicht reinspringen könnte, und ich war aber eben im Urlaub und war nicht da, und da habe ich mir gedacht, Win, 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 da rufen wir jetzt mal an. Und sag mal, was hattest du da für eine Rolle? Wie kam es dazu? Was hast du da organisiert?
Vielleicht gleich vorneweg schon mal, ich würde auch sehr, sehr gerne noch mal nach Solferino fahren, in der Rolle der Teilnehmenden. Also wenn mich nächstes Jahr eine Gruppe, nein, nächstes Jahr geht nicht, übernächstes Jahr eine Gruppe mitnehmen möchte, würde ich mich sehr freuen. Genau, ich bin da reingerutscht, das stimmt so nicht. Ich, wie gesagt, ich bin ja hauptberuflich tätig für das Jugendrotkreuz und kümmere mich da um den Fachbereich Internationales. Und wir sind ja ein ehrenamtlich geführter Verband, das heißt, ich habe 3 Vorsitzende. Und die haben sich zum Anfang ihrer Amtszeit gewünscht, dass es eine von Landesebene organisierte gemeinsame Fahrt zur Via Culata gibt. Und dieses Jahr war es dann eben so weit, dass das anstand. Und da war dann eigentlich von vornherein klar, ich bin diejenige, die da hauptberuflich die meiste Kapazität hat, um das in die Wege zu leiten.
Und das passt quasi noch zu deiner Jobbeschreibung. Das heißt, das war einfach dein Job.
Genau, so. Das war mein Job.
Okay, gut. Aber das heißt schon mal, es ist nicht Standard, das wird nicht jedes Jahr gemacht, sondern es war jetzt schon was Besonderes, weil die Landesleitung sich vorgenommen hat, okay, sowas mal anzubieten. Gleichzeitig fahren ja immer ganz viele Gruppen, aber jetzt quasi das mal auf Landesebene zusammenzuziehen, das war jetzt neu. Wen habt ihr denn angesprochen oder für wen war das gedacht?
Genau, die Idee war, du hast ja gerade schon gesagt, es fahren viele Gruppen immer selbst organisiert, und die Idee war, dass man das einfach auch mal Menschen im Jugendrotkreuz vor allem anbietet, die eben nicht an einem Kreisverband oder an einer Gruppe mit unendlichen Kapazitäten dranhängen und eine Fahrt zur Via Culata einfach nicht selbst organisieren können, oder auch einfach Einzelpersonen, die vielleicht keiner Gruppe zugehörig sind oder die wissen, dass die Gruppe nicht fährt, aber schon immer gesagt haben, ich möchte unbedingt mal zur Via Culata. Und genau für solche Personen war die Idee, dann diese Fahrt anzubieten.
So, das hat ja im Juni 2024 stattgefunden. Wann hast du angefangen mit Planen und wie viel Aufwand ist das? Das muss man natürlich mal gucken, weil du hast natürlich eine besonders, vielleicht besonders große Gruppe, besonders große Logistik, aber dass man eine Vorstellung hat, was braucht es da an Aufwand?
Also grundsätzlich, jetzt im Nachgang würde ich sagen, wenn du eine kleine Gruppe bist, kannst du auch einfach hinfahren. Also wirklich, da braucht es überhaupt keinen Aufwand, außer dieser Anmeldung beim italienischen Roten Kreuz, also die Registrierung für den Fackellauf, wobei wir ja vorhin auch schon gewitzelt haben, theoretisch kannst du dir auch deine eigene Fackel mitnehmen und dich dann einfach auf dem Weg anschließen, das geht, glaube ich, auch. Ich selber angefangen habe wahrscheinlich so im März 2023, so mit den ersten Überlegungen, also wer ist die Zielgruppe, wie machen wir die Ausschreibung, wie kommunizieren wir. Und so richtig konkret angefangen zu buchen und mich um Sachen zu kümmern, habe ich im August. Natürlich wegen der Gruppengröße, wir waren 60 Personen. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was mich erwartet, wie es vor Ort aussieht, wie Fahrwege sind, wo ein Bus überall langfahren kann. Das ist übrigens herausfordernd in Italien. Deswegen wollte ich da auf der safen Seite sein. Und dann, wir haben das ja schon groß angekündigt gehabt und ja auch Erwartungen geschürt bei Menschen, die gerne hinfahren wollen würden. Und dann wollte ich natürlich auf der sicheren Seite sein, weswegen dann letztendlich auch die Entscheidung auch relativ zeitig gefallen ist, dass wir eben nicht in dieses Camp gehen, sondern extern auf einem Campingplatz übernachten, weil das einfach sicherer war, weil wir da Stornofristen hatten, weil...
Genau, aber lass mich raten, weil du auch so frühzeitig da noch nichts buchen konntest, da kommen wir vielleicht auch noch dazu,
ja,
zu dem,
genau,
Problem. Okay, aber pass auf, also du hast, also 60 Leute hast du mitgenommen, du hast über ein Jahr vorher mal angefangen zu überlegen, aber das heißt, du hast für die organisiert, also du hast das irgendwie ausgeschrieben, beworben. Du hast das ganze Anmeldungskrempel, du hast das letztlich die ganzen Leistungen bezahlt, hast von denen irgendeinen Beitrag eingenommen, hast irgendwie was zum Übernachten organisiert, hast es bei dem italienischen Roten Kreuz registriert, hast anscheinend einen Reisebus da gechartert. Also so ein bisschen reisebüromäßig.
Ich habe all-inclusive Full-Service angeboten, ja.
Okay, gut. Waren jetzt von den 60, wo kommen die her? Aus ganz Bayern.
Genau, wir haben, das war relativ schnell klar, wir haben eine gemeinsame Fahrt angeboten mit dem Landesverband Nordrhein und dem Landesverband Rheinland-Pfalz. Also die haben,
damit es nicht so einfach wird?
Genau, damit es nicht so einfach wird. Ich weiß gar nicht ehrlicherweise, woher diese Idee kam, aber genau, wir haben auf jeden Fall gesagt, grundsätzlich kam, glaube ich, die Idee daher, dass der Landesverband Nordrhein, die bieten ja von Haus aus im Jugendrotkreuz Jugendbildungsreisen an und waren deswegen schon sehr, sehr oft bei der Fiat Calotta und auch in Solferino, weil die das immer im Rahmen einer Bildungsreise anbieten. Und daher ist so ein bisschen die Idee entstanden, dass man sich ja mit denen zusammentut. Da war dann aber bei denen relativ schnell klar, dass sie das diesmal nicht als Bildungsreise anbieten wollen. Wir wollten aber trotzdem das gemeinsam organisieren und es war dann letztendlich so, dass auch hauptberufliche Kräfte, also beziehungsweise eine hauptberufliche Kraft aus dem LV Nordrhein, eine hauptberufliche Kraft aus Rheinland-Pfalz mitgefahren ist und mit mir das gemeinsam organisiert haben. Und dann auch also dort quasi in den Landesverbänden auch die Teilnahme ausgeschrieben wurde und dann auch Teilnehmende von dort mitgefahren sind. Weswegen wir in Düsseldorf gestartet sind, auch mit unserer Fahrt.
Okay, es war quasi noch ein Linienbus eigentlich, der dann.
Genau, der hat noch mal ein paar Stops gemacht auf dem Weg.
Okay. Was kann man sagen, so Altersspanne von bis und waren das alles Leute, die schon 5-mal da dort waren oder waren das überwiegend Leute, die gesagt haben, ach, das ist jetzt die Gelegenheit, ich war da noch nie, das mache ich jetzt?
Also wir hatten von bis, genau, wir haben auch ausgeschrieben, dass man bei uns ab 14 Jahren teilnehmen kann. Wir hatten jetzt niemanden unter 16 dabei, aber trotzdem war die Idee, das auch quasi für junge Menschen, sehr junge Menschen anzubieten. Und die Obergrenze war 27 und alle, die mitfahren wollten, über 27, haben einfach einen höheren Teilnehmendenbetrag bezahlt. Das hat was mit der Fördersumme zu tun, die wir ja für eine Jugendreise auch erhalten. Und durch die Bank, also die jüngste Teilnehmerin war 16.
Okay.
Und älteste, das war unser Ehrenmitglied, der Gerhard. Ich weiß nicht genau, wie alt er ist, aber er ist alt.
Vielleicht, also etwas über 27. Etwas über 27. Vielleicht ist er 28.
Möglicherweise.
Okay, gut. Was war denn so vielleicht das Herausforderndste in der Planung oder was war dir wichtig? Worauf wolltest du achten?
Ach, grundsätzlich wollte ich, dass es gut läuft und dass für alle diese Fahrt möglichst stressfrei und entspannt abläuft, dass alles gut organisiert ist und dass alles klappt. So. Unabhängig von den Dingen, die wir nicht beeinflussen können, wie das Wetter oder das italienische Rote Kreuz. Letztendlich das Wichtigste war einfach, dass wir alle an diesem Fackelzug teilnehmen können und ich habe natürlich ein Rahmenprogramm, Camille hat schon vom Museum gesprochen, drumherum organisiert, aber die Essenz oder das Wichtigste war, dass wir alle entspannt an diesem Fackelzug teilnehmen können und darum habe ich letztendlich diese Reise organisiert und gebaut und ja.
Okay, genau, zu dem Rahmenprogramm kommen wir gleich noch. Mhm. Das ist ja nicht die erste solche Begegnung oder Veranstaltung, die du organisierst. Würdest du sagen, ist es eigentlich schon irgendwie dasselbe oder ist es was anderes, vielleicht auch was Besonderes? Oder wie unterscheidet sich das?
Also grundsätzlich ist es erstmal schon die erste Veranstaltung, die ich so an sich organisiert habe. Also ich reise zwar gerne privat und buche Reisen und spiele Reisebüro, aber natürlich für eine 60-köpfige Gruppe, eine Gruppenreise ins europäische Ausland zu organisieren, das habe ich so auch noch nicht gemacht. Letztendlich, wenn der Transport steht und die Unterkunft steht, dann ist man erstmal beruhigt und dann ist auch erstmal alles unter Dach und Fach. Herausfordernd ist wahrscheinlich jedes Jahr so. Herausfordernd war vor allem, dass der Termin nicht feststand. Und das war einfach das, was mich bis zuletzt viele Nerven gekostet hat, dass ich bis, ich weiß nicht, 2 Monate, 3 Monate vorher nicht sagen konnte.
Es ist der oder der andere Samstag quasi.
Es ist der oder der andere Samstag, richtig. Okay. Deswegen habe ich natürlich on hold auch alles. Ich habe einen Bus für 2 Termine gebucht, ich habe die Unterkunft für 2 Termine gebucht und musste dann natürlich Stornierungsfristen aushandeln, hoffen, auf Kulanz hoffen, auf Verständnis der Teilnehmenden, die natürlich darauf gewartet haben, weil sie wollten ja unbedingt mitfahren. Viele haben auch gesagt, ja, wenn das jetzt nicht klappt mit der Fahrt, mit dem Jugendrotkreuz, dann organisieren wir ja vielleicht doch selber nochmal was, aber ich musste sie halt hinhalten. Solange ich nicht wusste, welcher Termin es denn jetzt letztendlich ist. Und
okay, also das heißt, weil ja Unterkunft, für 60 Leute ist ja eh klar, aber ich meine, ja, wenn dann Fiat Colata ist wahrscheinlich halt da auch relativ, also muss man sich schon kümmern, dass man da irgendwo unterkommt. Genau,
deswegen frühzeitig tatsächlich.
Genau. Und Bus, also es war noch so eine Frage, wie wichtig ist Mobilität auch da vor Ort?
Grundsätzlich auf jeden Fall wichtig. Also wenn du jetzt nicht in Solferino direkt oder in Castiglione übernachtest, sondern wie wir eben außerhalb, wir haben ja in der Nähe von Simeone am Gardasee übernachtet, die öffentlichen Verkehrsmittel dort, also ich habe sie nicht bewusst wahrgenommen, ich habe nur aus Erzählungen auch gehört, dass das faktisch unmöglich ist, dort mit Bussen oder öffentlichen Verkehrsmitteln rumzukommen, wenn man nicht selber mit einem Bus dann vor Ort oder mit eigenen PKWs oder Dienstwegen, also, ähnlichem Anbieter, vor Ort unterwegs ist, dann ist es tatsächlich eine Überlegung wert, ob man vor Ort einen Mietwagen oder ähnliches nimmt, weil man einfach in diese kleinen Orte rund um den Gardasee sonst nicht kommt.
Okay, also das heißt, da muss man sich schon irgendwie Gedanken machen, wie ist man da vor Ort mobil? Ihr habt es jetzt eben gelöst mit einem Reisebus, wo eben der Fahrer im Standby war.
Genau.
Und das ist natürlich die große Lösung und ansonsten muss man halt schauen, wie man das macht.
Genau, richtig.
Jetzt war der Termin unklar.
Ja.
Von wer sagt denn, wann der Termin ist und wie erfährt man das?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich habe das erfahren, indem ich einfach sehr beharrlich war und ich ja Kontakte Gott sei Dank zum Jugendrotkreuz in Rom hatte, also beziehungsweise vom italienischen Jugendrotkreuz hatte und die Kollegin einfach immer wieder in regelmäßigen Abständen per E-Mail kontaktiert habe, ob denn jetzt der Termin feststeht oder nicht. Eine gute Anlaufstelle ist auch das Rotkreuzmuseum in Castiglione. Da hatte ich auch Kontakt mit einer sehr netten Mitarbeiterin, die sich sogar dann, weil sie gemerkt hat, dass ich langsam ein bisschen nervös werde, mit dem Termin auch bei mir rückgemeldet hat. Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt wusste ich den dann auch schon. Aber ansonsten erfährt man davon, indem man irgendwann ich weiß gar nicht, wann er offiziell kommuniziert wurde, ich glaube Anfang Mai, auf die Seite des italienischen Roten Kreuzes klickt und da dann endlich, Gott sei Dank, der große Banner ist, Fiaculata 2024, hier jetzt klicken und dann kommst du auf eine Landingpage, wo du dann auch alle Informationen findest.
Genau, und das ist ja quasi, also das haben wir ja schon mehrfach gespoilert heute, das ist so ein bisschen die Herausforderung, also die kümmern sich da schon drum. Das ist auch eigentlich recht professionell, da kann man das dann auch alles buchen und so weiter. Inzwischen ist es auch kein Problem mehr, weil man die Webseite übersetzen kann mit der Maschine und so. Aber das, da muss man quasi ein bisschen Nerven haben, weil das Timing, also so, dass man das irgendwie jetzt, also dass man jetzt einfach das geschmeidig für nächstes Jahr bucht, die Illusion, die braucht man halt nicht haben.
Genau, der einzige Anhaltspunkt ist tatsächlich, wenn der 24. Juni zufällig ein Samstag ist, dann hat man Glück. Dann ist
wahrscheinlich, dass das der ist, okay. Gut, also das heißt ein bisschen genau, bisschen Nerven, bisschen Beharrlichkeit, dann kriegt man das hin. Gab es irgendwie, wie waren das so finanziell? Du hast schon gesagt, die Teilnehmer haben Beitrag bezahlt, du kriegst auch noch eine Förderung, weil das irgendwie so Jugendbildungsmaßnahme und so ist und so. Aber es kommt natürlich darauf an, welche Unterkunft habe ich, wie teuer ist es mit dem Bus und so. Aber ist das, sagen wir mal, verkraftbar oder ist das irgendwie...
Also das ist grundsätzlich vollkommen verkraftbar, gerade wenn du im Rotkreuzcamp selber übernachtest mit Vollverpflegung, das ist für ein Wochenende Italien wirklich entspannt und das kann man gut machen. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube eine Vollverpflegung mit Übernachtung hat 35 Euro die Nacht oder so gekostet. Ich will es jetzt nicht verschreien, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es war nicht viel, genau.
Okay, also
und dann musst du halt natürlich die Anfahrt noch berücksichtigen.
Ja, genau, okay, gut. So, jetzt hast du schon das Rahmenprogramm angesprochen. Mhm. Was gibt es denn da so an Programmpunkten oder Sehenswürdigkeiten? Also Museum, hast du gesagt, habt ihr gemacht. Was muss man da noch so machen?
Genau, also grundsätzlich, wir waren natürlich an der Fiaculata teilnehmen. Ja. Dann lohnt es sich, ein bisschen früher dort zu sein, um sich einfach das Rotkreuzcamp auch anzuschauen und dort ein bisschen Zeit zu verbringen. Es gibt diesen ominösen Merchandise-Stand, das ist mir dann auch erst vor Ort geworden. Der Merchandise-Stand des italienischen Roten Kreuzes, wo du dich erstmal anderthalb Stunden anstellst, damit du dann fröhlich shoppen kannst.
Kann man da Gutes shoppen?
Ja, halt zum Beispiel ganz hervorragende Poloshirts, die sind also im Vergleich.
Die Poloshirts gibt es da nicht, die geben die Italiener leider nicht raus, diese wunderschönen italienisches Rotes Kreuz Poloshirts, die sind beliebt, aber die gibt es da nicht, aber natürlich Merchandise rund um die Fiaculata und das italienische Rote Kreuz.
Echt, ich glaube, wir hätten die da kaufen
Hattet
können.
Hattet ihr? Nee.
Aber gut, weil die ist nämlich, das ist Hot Shit, also gute Qualität im Vergleich zu dem, was wir so gewohnt sind.
genau, also das lohnt sich auf jeden Fall. Dann natürlich die Teilnahme an der Fiaculata. Dann macht es auch Sinn, vielleicht nach der Fiaculata. Man kommt ja schon einigermaßen spät zurück, beziehungsweise für diejenigen, die dann danach noch ins Camp wollen, um an der Feierlichkeit teilzunehmen. Also danach im Camp ist natürlich noch ein bisschen Fiaculata-Ausklang. Lohnt es sich vielleicht den nächsten Tag nicht mit Programmpunkten voll zu packen. Wir haben es so gemacht, dass wir ein bisschen ausgeschlafen haben und dann am frühen, späten Vormittag nach Castiglione gefahren sind, dort dann eben das Rotkreuzmuseum besucht haben mit einer Führung. Die kann man auch im Vorhinein auf Deutsch buchen oder Englisch. Gegen Spende dann auch. Das ist wirklich in Ordnung. Man muss allerdings damit rechnen, dass da viel Antrag ist. Also wir haben uns in dem kleinen, es ist ein großes Museum, aber in einem kleinen Haus. Mhm. ein bisschen gedrängt natürlich, und du hast vielleicht nicht Zeit, dir jetzt überall alles ganz in Ruhe anzuschauen. Aber das sollte auf jeden Fall draufstehen. Dann natürlich Castiglione an sich anzusehen, dort einmal die Kirche zu besichtigen, wo ja dann die Verwundeten hingebracht wurden. In den kann man mal reingucken, in diesen Dom. Und dann später am Nachmittag waren wir eben noch in San Martino. Das ist ein zweiter Schauplatz der Schlacht oder ein weiteres Schlachtfeld. Dort steht ein großer Turm. Wenn man dort, den kann man besteigen, also man kann bis nach oben klettern und hat dann eine wunderbare Aussicht eben nach Solferino und die umliegenden Felder und kriegt da auch nochmal so ein bisschen die Dimension gezeigt, wo denn diese Schlacht tatsächlich stattgefunden hat. Das ist auch der Ort, das hattest du vorhin schon angesprochen, wo eben an diesem 24. Juni dann auch die Schlacht nachgespielt wird. Und da ist auch ein Museum, das quasi nochmal die Schlacht bildhaft beschreibt und wie das dort tatsächlich abgelaufen ist. Und dort nebendran ist dann auch das Rosario, das hast du auch schon gesagt, das Gebeinhaus. Das ist letztendlich eine Kirche, wo die Gebeine der Verwundeten in einer offenen Krypta liegen, und dort liegen vor allem, das wäre vielleicht nochmal eine gute Antwort auf das, wenn ich das vorher gewusst hätte, Martin. Viele Rotkreuzgesellschaften bringen tatsächlich Kränze mit und legen die dort dann in dieser Kirche nieder. Also das ist eine ganz schöne Geste, die man dort dann auch beobachten kann, dass in diesem Gebeinhaus eben zum Beispiel das Jugendrotkreuz Nürnberg einen Kranz niedergelegt hat oder ähnliches. Genau.
Genau. Und vielleicht noch dieses Denkmal der Bewegung oder wie auch immer, wo dann auch eben jede nationale Gesellschaft da
verewigt. Das hatte ich unterschlagen, richtig.
Ich meine, das ist jetzt nicht spektakulär, ja, das ist, aber wenn man schon da ist, würde ich sagen, kann man das auf jeden Fall machen, und da ist jetzt auch das mit dem Andrang nicht so problematisch.
Genau, das haben wir tatsächlich gemacht, als wir darauf gewartet haben, dass wir auf den Piazza kommen. Also das ist fußläufig von dem Piazza Castello, wo ja der Fackelzug auch losgeht, und da haben wir quasi, während wir gewartet haben, dass wir auf dem Piazza können, einen kleinen Abstecher hingemacht, um nochmal Fotos zu machen, genau. Aber da kann man natürlich auch separat nochmal hinfahren.
So, jetzt ist schon dieses Basiscamp mehrfach gefallen, was eben auch das italienische Rote Kreuz betreibt. Da gibt es also einen Merchstand, da kann ich also irgendwie übernachten, wenn ich will. Da gibt es Frühstück, da gibt es offensichtlich eine After-Party-Show. Was gibt es da noch? Wird da irgendwas, was organisieren die sonst noch so, oder was gibt es da?
Also im Camp grundsätzlich kannst du essen. Das fand ich ganz großartig, dass wir uns tatsächlich als Externe dort auch verpflegen konnten. Das hat für mich die Organisation an dem Tag ein bisschen einfacher gemacht. Also wir haben dort warmes Mittagessen bekommen. Und dann im Camp selber, ist eine Bar. Letztendlich kannst du dich nochmal verpflegen, kannst auch Wasser trinken oder Wasser abzapfen. Und dann gibt es ganz, ganz viele verschiedene Stände von Organisationen, die dort einfach ausstellen. Letztendlich das, was wir bei einem Tag der offenen Tür auch machen. Also das italienische Rote Kreuz stellt sich nochmal vor mit seinen Strukturen und seinen Gemeinschaften, Organisationen etc.
Okay. Du hast schon gesagt, du hast eine Ansprechpartnerin beim Museum. Gibt es denn beim italienischen Roten Kreuz jemanden, wo man sagt, hey, hier bin ich, einmal Fiat Colata, was muss ich machen? Wie ist da so die Kommunikation?
Tatsächlich bin ich mir da nicht sicher, da ich ja natürlich immer auf meine Kontakte zurückgegriffen habe, die da ja dann auch freiwillig gerne geantwortet haben. Gott, ich wüsste nicht, wen ich direkt ansprechen könnte.
Also richtig aufgedrängt hat sich jetzt da niemand.
Ja, richtig.
Genau, okay.
Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass irgendwo eine Kontaktperson genannt wäre. Aber was ich tatsächlich dann auch im Nachhinein ganz schön fand, es gab eine WhatsApp, also wenn man sich dann registriert hatte auf dieser Landingpage, gab es tatsächlich einen WhatsApp-Kontakt, und die waren recht zackig. Also das war organisatorisch wirklich gut, wenn man da im Vorfeld nochmal Fragen hatte, einfach kurz per WhatsApp die zu kontaktieren, und hat auch relativ schnell, also prompt, eine Antwort bekommen.
Okay.
Genau.
Also auch auf jeden Fall ein Kanal, den man dahin hat. Was würdest du denn, also vielleicht beides, was würdest du nächstes Mal anders machen, oder was würdest du sagen, was hat sich bewährt?
Also grundsätzlich, wenn ich mit so einer großen Gruppe nochmal fahren würde, würde ich das ehrlicherweise genauso nochmal machen. Ich würde auf dem Campingplatz übernachten am Gardasee, einfach wegen Wetterunsicherheit, der Verpflegungssicherstellung und so weiter. Das ist einfach unkomplizierter und du hast halt den Vorteil, dann hast du auch wirklich einen Platz beieinander in festen Unterkünften und es ist einigermaßen safe und unkompliziert. Genau, wir haben uns teilweise dort auch, dadurch, dass wir die kleine Küche hatten, auch teilweise einfach selber verpflegt. Man kann aber natürlich, wenn man möchte, dort auch einfach im Restaurant essen. Das ist halt ein Kostenfaktor letztendlich. Und das hat sich definitiv bewährt, dass wir dort auf dem Campingplatz extern untergekommen sind. Was ich nochmal anders machen würde, ich weiß nicht, ich glaube, man könnte das sehr, sehr gut, also jetzt auch im Sinne einer Bildungsreise auch anbieten, indem man das ein bisschen länger macht und nicht nur für das Wochenende hinfährt. Die Münchner Gruppe ist ja tatsächlich auch schon am Sonntag wieder abgereist, am Freitag angereist, Sonntag wieder abgereist. Wir sind noch einen Tag länger geblieben, bis Montag. Das fand ich auch einfach entspannter, dass man, dadurch haben wir natürlich weniger Stress gehabt, diese ganzen Programmpunkte noch unterzubringen. Das heißt, für uns war am Samstag auch wirklich nur die Via Culata auf dem Programm gestanden und am Sonntag eben San Martino und das Museum und hatten dann am Montag einen ganz entspannten Abreisetag. Das würde ich auf jeden Fall auch wieder so machen. Genau, und was ich vorher gerne gewusst hätte oder was ich beim nächsten Mal anders machen würde, mir nicht so einen Stress machen wegen diesem Termin und dass das vor Ort alles nicht so klappt, das hat chaotisch, aber letztendlich alles funktioniert und einfach darauf vertrauen, dass das schon irgendwie laufen wird.
Ja, sehr gut, genau. Was du gerade sagst, wenn man sagt, man kann sich vielleicht weniger Stress machen oder das auch länger noch planen, weil was ja klar ist, ich meine, das ist ja grundsätzlich erstmal auch eine schöne Region. Man kann natürlich in der Region auch unabhängig jetzt von den Rotkreuz-Themen beliebig was tun. Und wenn es nur ist, dass man halt einen Badetag einlegt oder was auch immer, also da wird es einem sicher nicht langweilig. Welche Rückmeldungen hast du denn von den TeilnehmerInnen bekommen? Also jetzt, wir haben ja vorher schon ein bisschen drüber gesprochen, aber waren alle zufrieden? Was gab es da an Feedback? Waren die froh, dass jemand ihnen die Arbeit abnimmt und so?
Also es war, glaube ich, grundsätzlich waren sie froh, dass es jemand organisiert hat und die hatten ja auch wirklich dann so ein paar kleinere Gruppen, die nur zu zweit oder zu dritt, zu viert dabei waren und das freut mich dann natürlich, dass für die Chance, dass also letztendlich diese Maßnahme genau das erreicht hat, was ich auch wollte oder was wir auch wollten, dass eben kleinere Gruppen oder Freunde sich dazu anmelden. Ein richtig direktes Feedback habe ich gar nicht bekommen. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass ich selber gar nicht mit dem Bus zurückgefahren bin, sondern natürlich noch länger geblieben bin, um wieder das ganze Organisatorische zu machen und der Bus in der Früh losgerollt ist und wir dann etwas später erst abgereist sind. Genau, ich habe keine negative Kritik erhalten, also gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass schon alles so gepasst hat.
Sonst fragen wir doch mal den Kamil, der ja auch dabei war. Was würdest du denn sagen? Haben die das ordentlich organisiert? Habt ihr das genießen können?
Also kann ich sagen, also 50-50.
Okay.
Ja, also vielleicht was Vorteile für euch. Also Dani ist das ja am Montag. Aber wir sind also abgereist am Sonntag und das war für uns also so kurze Zeit. Samstag, das nach dem Lauf, also das, wir waren also sehr müde und wir sind zu spät, also danach geschlafen vielleicht. Und wir sollten also Sonntag morgens früh aufstehen und zum Museum gehen. Und also wir hatten kein so zum Beispiel Zeit, Rest zu machen oder zu schlafen. Aber auch wir konnten nicht einen Tag mehr bleiben. Also wir arbeiten am Montag, also manche, ja. Deswegen vielleicht, ja, ich kann sagen, das war ein Tag Unterschied zwischen uns und er. Wir konnten also mehr Zeit bleiben, ich weiß nicht wie, aber damit man das genießen kann. Von mir aus deswegen, also Martin, habe ich also Schmerztabletten genommen, ich konnte nicht schlafen und ja. Sonst, also passt alles, also wir sind auch zum großen Turm. Wir hatten auch vorhin in Italien Zollfreno, nicht Zollfreno, woanders. also Mittagessen, bevor wir nach München zurückfahren. Wir haben das also genossen, aber wir hätten mehr Zeit also bleiben können.
Okay, also entweder mehr Zeit oder vielleicht auch weniger Programm. Aber ansonsten, genau, in der Summe hat es aber gut funktioniert. Und ich meine, das war ja für dich dann so, du hast dich im Prinzip nicht um viel kümmern müssen, sondern wann muss ich wo sein und dann wird das alles, dann läuft es.
Genau.
Okay. So, wenn ich so eine Fahrt organisieren will, gibt es denn da irgendwie, also es gibt ja, wenn ich es richtig sehe, so eine Art, das ist nicht so richtig eine Arbeitshilfe, aber es gibt vom Jugendrotkreuz so, ich glaube, das heißt ein Rundgang durch Solferino oder wie heißt das? Also gibt es da irgendwie Material, wo ich sage, ja, alles klar, Checkliste hier, schau her, so macht man das.
Genau, also vom Bayerischen Jugendrotkreuz gibt es ja der Rundgang durch Solferino, wo einfach nochmal die Schauplätze historisch ein bisschen dargestellt werden, was in Solferino zu sehen gibt. Es gibt aber, wenn man im Internet tatsächlich sucht, ganz, ganz viele Arbeitshilfen auch zur Organisation der Fahrt an sich. Es hat sich jetzt natürlich auch einiges geändert. Also allein, dass du immer noch davon ausgegangen bist, davon bin ich übrigens auch ausgegangen, dass das Camp in Castiglione ist und war dann selber überrascht, dass es in Solferino ist. das war auch neu anscheinend. Genau. Gibt es grundsätzlich Arbeitshilfen auch zur Organisation von Kindern- und Jugendreisen? Dann kommt es ja einfach letztendlich drauf an, wie kommt man unter. Und ich glaube, die beste Variante ist einfach, Menschen anzusprechen, von denen man weiß, sie waren schon mal dort, oder Gruppen anzusprechen, von denen man weiß, dass sie schon mal dort waren, weil sich auch einiges einfach ständig ändert und man sich tatsächlich so ein bisschen an, ja, Flexibilität erhalten lassen muss, damit das entspannt vonstatten geht.
Genau, sehr gut. Vielleicht haben wir doch das noch trotzdem noch den ein oder anderen hilfreichen Link, den wir dann auch in die Shownotes packen können. Jetzt war das schon so ein Tipp im Sinne von, ja, auch eine gewisse Gelassenheit und Flexibilität und so, aber gibt es noch andere Tipps, wenn du sagst, jetzt wer anders wird sagen, er organisiert sowas, was wäre dein Tipp?
Was wäre mein Tipp? Genau, also erstmal grundsätzlich stressfrei. Grob sich überlegen, was will man eben an Rahmenprogramm machen? Fahre ich nur wegen der Via Colata hin oder möchte ich San Martino noch sehen? Möchte ich das Museum besuchen? Und da wäre es dann tatsächlich wichtig. Ich weiß, das ist schwierig mit dem Termin, aber sobald der Termin feststeht oder erahnbar ist, das tatsächlich auch zu buchen, weil letztendlich natürlich zu der Zeit der Via Colata das Museum ausgebucht ist, der Turm ausgebucht ist oder gut gebucht ist. An dem Tag, an dem wir übrigens waren, war niemand oder fast niemand da, weil es einfach in Kübeln geschüttet hat. Ja, genau. Also wir sind klatschnass da oben angekommen. Genau, deswegen tatsächlich, sobald klar ist, dass man fahren möchte, einfach frühzeitig anzufangen, das zu buchen und das fix zu machen, sofern man einen Termin hat oder wenn man natürlich den Luxus hat, vielleicht auch die zwei potenziell in Frage kommenden Termine sich einfach schon mal gedanklich zumindest darauf vorzubereiten, hinzufahren. Genau, dann hatten wir das Thema Mobilität. Das macht durchaus Sinn, mit dem eigenen PKW hinzufahren. Und dann letztendlich, ja,
kann man, flexibler zu sein.
Genau, ja. Letztendlich hinzufahren, zu schauen, wie es vor Ort losgeht. Genau, vielleicht ein Tipp noch. Ich weiß, Camille, die Gruppe ist sehr, sehr lange in der Registrierungsschlange gestanden am Rotkreuzcamp am Tag der Via Colata. Ich habe mit einer anderen Gruppe Kontakt gehabt, die sind gleich vormittags in der Früh ins Camp und haben sich registriert und haben gar keine Wartezeit gehabt und sind dann einfach später wieder hin. Das ist vielleicht nochmal so der Geheim- oder der Master-Tipp. Früh hin sich registrieren und dann einfach später wiederkommen. Genau.
Okay. Mhm. Das hast du schon gesagt, also gerade so Dinge, die halt, weil so viele Leute da sind und eben das Museum ist sehr klein und so weiter, ist es nicht so richtig drauf ausgelegt, dass das ein Massengeschäft ist. Wäre dann die Frage eigentlich an euch alle, ist denn Solferino auch eine Reise wert, wenn gerade keine Via Colata ist?
Naja, es ist Italien, es ist der Gardasee, also ich würde ja sagen, Italien ist immer eine Reise wert.
Ja, also jetzt als der Einzige in der Runde, der noch nicht bei der Via Colata war, würde ich sagen, ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Das Museum ist sehr schön, das Denkmal ist schön, ein schöner Ort auch. Insgesamt eben mit diesem Gefühl da durchzugehen, hey, da, also auch wenn man vor allem als Rotkreuzlerin eben diese Geschichte irgendwie im Hinterkopf hat und dann geht man, glaube ich, da auch nochmal mit einem ganz anderen Bewusstsein über diese Straßen. Und deswegen ist es vielleicht sogar, wenn nicht Via Colata ist und man halt vielleicht sogar noch einsamer ist und nicht diese Massen quasi da sind, vielleicht sogar nochmal auf eine andere Weise eindrücklich, weil man halt einfach quasi auch dann einfach diese Ausdehnung nochmal ganz anders wahrnimmt, was das auch für eine Strecke ist und eine Distanz und so weiter. Und wenn man sich vorstellt, wie viel Tausende eben damals dort gekämpft haben, verwundet wurden und so weiter. Und wie, also wir reden ja von ganz anderen Zeiten, ja, wie dann eben da ein Spinner, sage ich jetzt mal, auf die Idee gekommen ist, sich die DorfbewohnerInnen zu packen und zu sagen, hey, jetzt helfen wir da mal und ohne, also unterschiedslos, egal aus welcher Nation die eben waren, eben da zu helfen und da irgendwie diese Hilfe zu organisieren, obwohl er davor ja nicht, der war ja kein Arzt und nix, sondern halt Kaufmann. Das wird einem da dann vielleicht schon nochmal anders bewusst, so da vor Ort. Und es gibt ja dann doch auch immer wieder Hinweise auf, wo man sich da eigentlich gerade befindet. Und das ist dann eben nicht nur ein schöner Ort, weil Italien und nah am Gardasee, sondern eben halt auch noch irgendwie in dieser Einordnung dann eben sehr besonders. Ja. Mhm.
Und Dani, du warst ja quasi in der Doppelrolle da. Also einerseits hast du quasi das alles organisiert, irgendwie, da geht es ja auch ein Stück um Verantwortung, jetzt hast du gesagt, es waren keine unter 16, aber es ist jetzt schon irgendwie, jeder schaut auf dich und was passiert als nächstes und so. Also, du hast ja vorhin auch schon ein bisschen Impressionen schon auch eher aus der Teilnehmerperspektive geschildert, aber hattest du das Gefühl, du konntest da auch Teilnehmerin sein oder war es im Wesentlichen schon so, ja, kacke, ich habe das halt jetzt irgendwie, bin jetzt halt in charge?
Also grundsätzlich die Abende, die wir natürlich miteinander verbracht haben, es war schon so, dass ich diejenige war, die noch zuletzt noch alles aufgeräumt hat oder nochmal geschaut hat, dass auch wirklich alles passt. Da ist aber vielleicht auch ein bisschen mein Perfektionismus und natürlich vielleicht auch der Nervosität geschuldet, dass auch wirklich, dass ich wirklich wollte, dass alles gut klappt und alles gut über die Bühne geht. Und bei der Fia Culata selber hatte ich gar keine andere Chance, als Teilnehmerin zu sein, weil ich hatte ja schon gesagt, wir haben zwar noch geschaut, dass wir alle gleichzeitig starten, aber letztendlich hat dann jeder sein eigenes Tempo gehabt und dann den Fackelzug an sich konnte ich sehr gut genießen. Das Ende war dann wieder so ein bisschen schwierig, wieder alle beieinander zu bekommen. Wir hatten zwar die WhatsApp-Gruppe, aber dass dann doch alle wieder am Bus sind und zur rechten Zeit auch wieder alle zurück zum Campingplatz kommen und da alles gut läuft. Und genau, letztendlich natürlich ist man unter Strom, wenn man das organisiert und einen straffen Zeitplan, oder was heißt einen straffen, hatten wir ja gar nicht so sehr den straffen Zeitplan, aber ich habe natürlich noch so ein paar Stolpersteine gehabt, wie dass wir eben selber uns nochmal verpflegt haben in diesen Küchen von diesen Apartments. Das ist natürlich nochmal eine Hürde, die oder eine Sache, die organisiert werden will. Wir sind auch zum Beispiel als Orga-Team Tag vorher einfach schon angereist, weil ich ja wirklich so gar keine Vorstellung hatte, wie es dort aussieht. Und haben uns da einfach schon mal eingerichtet und viele Dinge konnte ich dann auch erst vor Ort so ein bisschen organisieren oder mir ein Bild machen, das alles auf die Ferne zu planen, geht auch und man hätte es bestimmt auch ein bisschen unkomplizierter machen können, aber genau. Aber grundsätzlich, wie gesagt, die Fia Culata und das war ja auch das Wesentliche und deswegen hatte ich mich ja auch gefreut hinzukommen, diesen Fackelzug an sich konnte ich schon sehr genießen, das war dann alles wunderbar, als ich dann wusste, okay, heute passiert auch nichts, wir sind jetzt alle da. Und jeder ist dann irgendwann auch registriert gewesen. Das war auch wirklich herausfordernd, muss man sagen. Genau, ich hatte ja gesagt, Camila ist stundenlang Schlange gestanden. Ich konnte es Gott sei Dank realisieren, dass ich die gesamte Gruppe einmal zentral, also ich alleine, beziehungsweise ich und meine Kollegen, alle registrieren konnte und die währenddessen essen konnten und sich das Camp anschauen und alles drum und dran, während Tausende von Menschen in Schlangen standen, um sich endlich registrieren zu können. Und ab da war dann auch wirklich, als sie dann alle registriert waren, angemeldet waren, alle ihr Badge hatten, alle was zu essen hatten, das war dann tatsächlich einmal kurz. Okay, wir machen jetzt nichts anderes mehr, bis dieser Fackelzug zu Ende ist.
So, das war ja dein Job und du hattest ja den Auftrag und so, aber würdest du sagen, oder kannst du das für dich, bedeutet das was für dich, dass du sagst, okay, du hast halt letztlich da ein Erlebnis gestaltet oder ermöglicht für schon eben eine ganze Menge von Leuten, die das halt ehrenamtlich machen. Also ist das irgendwas, genau, also magst du deinen Job besonders an diesen Tagen?
Ich mag meinen Job besonders an diesen Tagen. Also es ist ja auch, also man kennt ja einige Menschen, die mitgefahren sind, kannte ich natürlich auch, weil es ja doch auch, ich viel Kontakt mit Ehrenamtlichen habe, dadurch, dass ich auf Landesebene tätig bin. Und es ist erstens grundsätzlich natürlich schön, mit diesen Menschen auch den Kontakt zu haben und da dann so eine Art Teambuilding, wie das ja in der Gruppe in München auch passiert ist, wieder stattfindet, dann natürlich ich enger mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammenwachse und auch mit unseren Vorsitzenden zum Beispiel oder jetzt in dem besonderen Fall ja auch noch mit meinen Kolleginnen aus den anderen Landesverbänden. Das ist ein wunderschönes Erlebnis, wovon ich einfach menschlich auch profitiere. Und dann, deswegen war mir das ja, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass das alles gut läuft und alle Spaß haben und alle glücklich sind, weil ja dieser Anspruch war, dass das auch wirklich einfach mal, ich hatte so ein bisschen die Perspektive, ich war dort noch nie, ich bin seit ich 10 Jahre alt, bin im Roten Kreuz, war noch nie bei der Fia Calata und wollte da immer hin und hatte aber nie die Gelegenheit, weil ich nie in einem Kreisverband oder in der Bereitschaft oder in einem Jugendrotkreuz war, das dort hingefahren ist. Und daher fand ich das dann auch wirklich schön, dass dieser Anspruch war, wir möchten das Menschen ermöglichen, die sonst keine Chance haben, nach Solferino oder zur Fia Calata zu fahren. Und das war der Anspruch und die Motivation, die ich hatte, einfach das auch wirklich gut zu organisieren. Und ja, ich hoffe, das hat so geklappt, auch wenn ich jetzt kein direktes Feedback bekommen habe. Vielleicht am Wochenende der Landesversammlung, mal gucken.
Genau. Also ich war jetzt nicht dabei, aber ich würde einfach mal Danke sagen, dass du das organisiert hast und eben ermöglicht hast, weil ich glaube, dass das tatsächlich einen Wert hat in der Organisation und für die Menschen, die das erleben. Genau. Gibt es denn was wir vergessen haben, wenn wir jetzt heute über die Fia Calata sprechen, irgendwas, wo ihr sagt, das möchte ich auf jeden Fall noch gesagt haben?
Ich will noch hin.
Du willst noch hin? Das kriegen wir hin?
Nimm mich bitte mit. Als Teilnehmerin bitte. Genau, ich fand es tatsächlich, weil ich das so prägend und so amüsant fand, weil ich ja relativ großspurig Werbung gemacht habe, dass wir zur Fia Calata fahren. Deswegen hast du mich ja auch angesprochen, Gabriel. Ich fand das sehr, sehr, bin anscheinend sehr kompetent gewesen in meiner Kommunikation zumindest. Ich fand das sehr faszinierend, weil mich auf einmal wirklich Bereitschaftsleiter, Jugendrotkreuzleiter aus ganz Deutschland kontaktiert haben und von mir organisatorische Dinge wissen wollten. Also weißt du schon, wann der Termin ist? Wie macht ihr das denn? Wie fahrt ihr dahin? Es kam ja dann tatsächlich auch so zustande, dass Marlene, die Leitung der interkulturellen Gruppe aus München, sich ja organisatorisch so ein bisschen an mich rangehängt hat. Genau, und ich
du
auch,
als Expertin hast ja natürlich das Wissen geteilt.
Genau,
ist ja klar.
Ich habe natürlich das Wissen geteilt, obwohl ich halt wirklich, also ich hatte ja genau den gleichen Sachstand. Ich war vielleicht ein bisschen energischer und beharrlicher, nachzufragen und wirklich halt diesen Termin aus purem Eigeninteresse rauszufinden. Aber ich fand das wirklich schön, dass auf einmal, RotkreuzlerInnen aus Norddeutschland bei mir angerufen haben und gefragt haben, ja, sie organisieren ja die Fahrt und wie ist das denn da und wann ist denn dieser Termin und wie läuft das denn da mit der Registrierung? Und das tat mir dann auch wirklich immer leid. Ich hoffe, ich habe trotzdem kompetent geantwortet. Ich musste natürlich immer sagen, es tut mir wirklich leid, ich weiß es leider nicht, aber ich bin dran. Mhm. Ja.
Okay, aber das heißt, das Bedürfnis scheint es aber auch zu geben, ja, zu sagen, ja. Ich würde das schon machen, aber so ganz sicher bin ich mir auch nicht. Ja.
Vielleicht muss man dem italienischen Roten Kreuz einfach einen Tipp geben, dauerhaft immer, wenn es nicht eh der Samstag ist, einfach zu sagen, es ist der Samstag danach, Punkt. Warum machen die das? Wissen wir das?
Also es war tatsächlich, ich fand das ganz witzig, weil ich mir ja schon gedacht habe, dass es diese 2 Samstage um den 24. sein können und ich für mich gedanklich schon fixiert habe, dass es der wahrscheinlichere Termin ist, der Samstag, der näher am 24. Juni liegt, nämlich der 22. in diesem Jahr. Und dann hatte ich irgendwann Anfang Januar oder Mitte Januar, also nach den Weihnachtsferien tatsächlich, eine Antwort von meiner Kollegin in Rom, die geschrieben hat, ja, es wird entweder der 22. oder der, was ist das dann, der 29. Juni. Und ich so, okay, so viel wusste ich ja, jetzt auch schon. Vielen genau. Dank. Mhm. Ja,
ich weiß auch nicht genau, warum man das so spannend macht, aber ja.
Genau, und dann ja auch dieses große Mysterium, wann denn diese Registrierung freigeschalten wird, was ja wirklich 2 Wochen vorher erst der Fall dann war. Mhm. Also wir konnten uns ja 2 Wochen vorher erst für das Camp anmelden und das Essen im Camp bestellen und sich für die Fia Calata mit der Fackel registrieren. Und wenn du das natürlich für 60 Menschen organisieren möchtest oder wie München, ihr wart, glaube ich, 50 Leute, dann bist du halt schon nervös, weil du willst ja, dass alle mitkommen. Und ich wusste ja auch nicht, wie die Kapazitäten sind. Also ich weiß es auch bis heute nicht, ob es eine Obergrenze zur Teilnahme gibt oder ob die nur 3000 Fackeln oder so haben. Letztendlich hat jetzt alles geklappt. Ich weiß nicht, ob es für irgendjemanden nicht geklappt hat. So.
Wie ist euer Italienisch so? Weil vielleicht muss man mit denen halt auch einfach mal sprechen.
Okay. Wir können ja mal nach Rom fahren und mit den Kollegen vor Ort sprechen.
Genau. Sehr gut.
Genau.
Okay, dann 2 letzte Fragen an euch beide. Die erste kommt von mir und die heißt, was war denn dein schönstes Rotkreuz-Erlebnis, Dani? Magst du anfangen?
Da muss ich aber tatsächlich kurz drüber nachdenken. Mein schönstes Rotkreuz-Erlebnis in meiner gesamten Laufbahn, meinst du? Wahrscheinlich, als ich hauptberuflich angefangen habe, hier zu arbeiten. Ist das jetzt kitschig?
Nee, gar nicht. Aber warum? Warum? Was war da besonders?
Okay, jetzt packe ich aber wirklich einmal kurz die ganze Geschichte aus. Ich habe ja Betriebswirtschaft studiert und habe ja im Schwerpunkt Marketing und Unternehmensführung studiert und habe im Schwerpunkt an der Universität Hamburg am Lehrstuhl für Non-Profit-Management studiert. Und man legt sich ja so als naive kleine Studentin so ein bisschen die Zukunft zurecht, wie man das gerne hätte. Und hatte mir immer ausgemalt, Mensch, ich könnte ja mal Marketing oder Öffentlichkeitsarbeit für das Rote Kreuz machen. So, dann hatte ich immer so ein bisschen dieses, oh je, das Rote Kreuz, das DRK, das sitzt ja in Berlin. Ich habe ja so gar keine Lust, nach Berlin zu ziehen. Das ist so gar nicht meine Stadt. Und als dann ich quasi an meinem beruflichen Scheideweg war und diese Stelle hier ausgeschrieben war, für das Jugendrotkreuz in Bayern Öffentlichkeitsarbeit zu machen, das war irgendwie so ein bisschen wie Faust aufs Auge, das passt einfach. Und als ich dann tatsächlich die Stelle auch noch bekommen habe, das war dann schon schön, wirklich schön und so ein bisschen schicksalhafte Wendung oder wie auch immer man das bezeichnen möchte.
Okay, cool. Camille, was war dein schönstes Rotkreuz-Erlebnis?
Ich überlege noch, also wenn nicht seit langem, aber vielleicht erstes Mal bin bei Rotkreuz, es war etwas Willkommen-Tag oder so, ich erinnere mich nicht sehr gut, also das war letztes Jahr. Ich wollte nur mithelfen. Ich kenne niemand außer 2-3 Leuten und war also verschiedene Projekte, die alle stellen ihre Projekte vor und was sie machen und so. Und in diesem Moment habe ich zum Beispiel meine Gruppe jetzt damals kennengelernt, Marlene auch.
Genau, und die letzte Frage kommt von mir und die stelle ich als erstes dir, Camille. Und zwar, du bist ja selber noch gar nicht so lange beim Roten Kreuz, aber vielleicht gibt es ja irgendwas, wo du sagst, naja, wenn jetzt neue Leute ins Rote Kreuz kommen, hast du für die einen Tipp, dass du sagst, das sollten sie wissen oder das sollten sie sich anschauen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, naja, das wäre für neue Rotkreuzlerinnen, die jetzt ins Rote Kreuz kommen, irgendwie interessant aus deiner Sicht?
Dass sie vielleicht mehrere Projekte also anschauen, wo sie sich besser fühlen, weil ich wusste nicht, dass auch von mir, also wusste nicht, dass so viele Projekte, die man ehrenamtlich sich engagieren kann, es gibt verschiedene Sachen, also wie ich von Anfang an gesagt habe, also ich war bei Patenschaft, bin heute als Kochenprojekt Teilnehmer, dass sie sich so ausprobieren oder anschauen andere Projekte, wo sie sich besser fühlen oder teilnehmen wollen und einmal im Leben Celefreno also teilnehmen, ja.
Okay, ich werde es mir zu Herzen nehmen. Dani, an dich die letzte Frage in dieser Runde. Was ist dein Tipp für neue Rotkreuzlerinnen? Und du kannst ja vielleicht sogar den Bogen spannen und den einmal auf Ehrenamt und das Hauptamt beziehen.
Genau, also grundsätzlich offen auf Menschen und die Menschen im Roten Kreuz zuzugehen und alles mitzunehmen, was man so mitnehmen kann. Also vor allem Begegnungen, mit Menschen im Verband, außerhalb dem Verband, sich, wie Camille schon sagt, in vielen Projekten engagieren und einfach ja Teil dieser Gemeinschaft zu werden, weil die findet tatsächlich überall statt, egal ob du jetzt in deiner Jugendrotkreuzgruppe bist, ob du in deiner Bereitschaft bist oder ob du an der Fiat Colata teilnimmst und andere Menschen im Roten Kreuz kennenlernst. Und da will ich jedem einfach nur ans Herz legen, offen zu sein und auf die Menschen zuzugehen. Und genau, und dann sich auszuprobieren, weil wir ganz, ganz viele unterschiedliche Angebote haben und wir haben, klingt das ein bisschen plakativ, aber wir haben für jeden Platz und für jeden die richtige Aufgabe und das ist, glaube ich, das macht uns auch aus.
Mhm. Dankeschön.
Gerne.
Und es ist dir sogar gelungen, ohne Differenzierung nach Haupt- und Ehrenamt. Das ist noch besser, weil die Antwort passt für beide, glaube ich, ganz gut. Vielen Dank euch beide, dass ihr von euren Erlebnissen und auch von der Organisation der Fiaco Latta 2024 erzählt habt, berichtet habt. Vielen Dank für eure Zeit und dass ihr zu Gast wart bei 7 gute Gründe.
Vielen Dank, dass wir da sein durften.
Ja. Danke euch.
Vielen Dank für deine Einladung.
So, und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen Gästinnen findet ihr auf der Webseite unter 7gutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder auch mit dem Wort 7gutegründe.de. Ansonsten freuen wir uns immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Schreibt uns einfach eine Mail an 7gutegründe@insohr.de. Bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion von Ins Ohr.